Etwas mehr als eine Woche nach Wembley geht All Elite Wrestling in Chicago all out. Wir blicken zurück auf den Pay-Per-View, analysieren das Event und verraten, was die Show wirklich zu bieten hatte. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW All Out. Sonntag, 8. September 2024. Wir hauen alles raus. Fühlt sich zumindest so an nach den letzten Wochen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel noch im Tank ist, aber solange was drin ist, könnt ihr euch sicher sein, werden wir raushauen. Wir geben Gas. Es ist Sonntagmorgen, der 8. September. 6.11 Uhr haben wir. Wir kommen frisch aus der Watchparty, twitch.tv/spotfight.de, und sprechen über All Out 2024. Letztes Jahr war dieses Event unerwartet Weltklasse. Konnte man auch dieses Jahr wieder anknüpfen. Ich bin Tobi, freue mich, dass ihr dabei seid, und an meiner Seite, um das Ganze heute messerscharf zu analysieren, ist ja mein kompetenter Kollege Marcel A. E. Weber. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich dir.
Ja, einen wunderschönen Sonntagmorgen. 6.12 Uhr. Das sind Zeiten, zu denen ein Wrestling-Fan noch nicht im Bett ist und einige aber schon aufstehen. Ich begrüße euch. Ja, wir bräuchten eigentlich noch so einen dritten im Bunde. Nee, eigentlich einen vierten. Eigentlich brauchen wir den Thumbtack-Jack definitiv. Ja. Da werden wir vielleicht in die Woche noch mal was hören zu diesem Main-Event heute. Andererseits brauchen wir, glaube ich, einen Kriminalhauptkommissar oder so, einen von der Polizei. Also ich habe heute in dieser Show ungelogen 3 Morde gezählt. Boah. Seid gespannt, was passiert ist.
Da könnt ihr wirklich gespannt sein. Es ist in einigen Matches wirklich grenzwertig gewesen. Wir wollen Diskussion von euch in den Kommentaren. Bitte benehmt euch, seid sie zivilisiert, ja, also diskutiert auch anständig, aber diskutiert, denn ich glaube, diese Show gibt auf jeden Fall Anlass dazu, also kommentiert sehr gerne, auch wunderschönen guten Morgen an alle, die hier live im Stream direkt mit dabei sind. Wir müssen natürlich, bevor wir reingehen, Marcel, ganz kurz einmal erwähnen, aus meiner persönlichen Sicht, einige werden vielleicht sofort wieder denken, oh nee, der Weber, der hat doch sowieso keinen Bock, aber im Gegensatz zu, ich glaube, fast allen da draußen wirst du diese Show live die ganze Nacht gesehen haben. Du hast sie dir komplett um die Ohren geschlagen, hast den kompletten Eindruck und kannst dir daraus dein Urteil bilden. Ich werde wahrscheinlich auch nicht bei allem mit der gleichen Meinung mit dir jetzt übereinstimmen, ne? Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Meinung von Marcel heute einen weiteren wichtigen, validen Standpunkt aufzeichnen wird. Deswegen bin ich sehr froh, dass du hier mit am Start bist, auch wenn du, ich glaube, in den letzten Wochen jetzt nicht jede AEW-Folge geguckt hast, ne?
Doch.
Hast du?
Eigentlich schon.
Stark.
Ja, ich habe sogar All In Live mit dir reviewed, du weißt das noch. Also ich habe eine Meinung. Ich habe eine Meinung, so viel kann ich sagen.
Wichtig.
Ja, ist das nicht schön? Mach's mal hier Tippspiel bitte. Ich möchte gerne einmal, dass wir über das Tippspiel reden,
okay. Tobi. Ja, Tippspiel können wir erwähnen. Und zwar wurde getippt, wir haben tatsächlich auch gleich schon eine Tippspiel-Nachricht, aber nicht vom heutigen Sieger, sondern vom No-Mercy-Sieger. Aber ja, Tippspiel wurde ausgewertet. Spotfight.de/Tippspiel. Die Höchstpunktzahl, die besten Tippzettel, die wurden mit 10 Punkten eingereicht. Und zwar gab es das 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Und diese 5 mal 10 Punkte gingen an Bömi, Gentleman, Bloodborne, WWE 113 und Marcel Weber.
Ja, ne? Ich hab das schon Ahnung. Ja, also das Einzige, was ich nicht gewusst habe, ist, dass es mehr als viermal blutet. Ich dachte, ey, da wird sich ein bisschen zurücknehmen heute, aber da war auch unerwartetes Blut dabei. Deswegen, es ist ein bisschen unfair, aber gut, ich hätte vielleicht anders tippen können. Es war 4 oder mehr Mal, war richtig.
Ja, richtig. Ich gratuliere dir aber, du hast damit dein Können unter Beweis gestellt. Gewonnen hat, das sollten wir hier wirklich sagen, per Zufallsgenerator, WWE 113. Du darfst eine Nachricht an uns senden, egal ob per DM oder per, weiß nicht, Brieftaube. Auf jeden Fall sollte sie uns in irgendeiner Art und Weise natürlich erreichen. Das kann dann zum Beispiel so klingen, denn es gibt bereits die Siegerbotschaft von NXT No Mercy und lieber WWE 113, du darfst jetzt auch eine schicken. Die kommt vom lieben Dialektikus. Der hat uns.
Der wollte, dass er das vorliest, oder
der was? Der wollte, das wird sich gleich klären, wer das vorlesen sollte. Der wollte auf jeden Fall, dass das jetzt hier passiert. Und zwar schreibt er: Nun habe ich doch tatsächlich auch mal einen Tagessieg bei No Mercy errungen. Sowas wie das, ja, Losklick an meiner Seite, so scheint es. Ich würde mich sehr freuen, wenn Tobi meine Nachricht vorliest. Hoffentlich ist sie nicht zu lang. Ich finde euch alle sehr sympathisch und höre allen gerne bei den Beurteilungen und Einschätzungen diverser Wrestling-Shows zu. Dennoch möchte ich die Gelegenheit nutzen, um 3 Personen kurz hervorzuheben, was aber bitte nicht so verstanden werden soll, dass die anderen nicht auch gute Qualitäten vorzuweisen haben. Bei Marcel freue ich mich besonders, ihn zu hören. Er bringt mich mit seinen Zusammenfassungen knackig, verständlich und besonders unterhaltsam immer auf den neuesten Stand, ohne dabei anstrengend humorvoll zu wirken. So, guck mal.
Das, ja, das würde ich nicht unterschreiben. Das bin ich schon. Also ich bin schon sehr anstrengend, aber auch humorvoll.
Dass Per gern mal die Rolle des arroganten und nicht so freundlichen Menschen einnimmt, kann er für mich gut verkörpern und macht Spaß zuzuhören, wenn er nicht zu sehr übertreibt. Mir gefällt vor allem, nicht immer und jedem gefallen zu müssen und demzufolge mit manchem Unmut oder negativen Kommentaren auch gut umgehen zu können. Auch deshalb wird er meiner Meinung nach vom Fachlichen hin und wieder unterschätzt. Besonders bei dir, Tobi, sticht mir besonders deine Leidenschaft hervor, sowohl als Wrestling-Fan, Wrestling-Journalist als auch beim Spotfight-Projekt generell. Nach meiner Auffassung versuchst du nicht nur, dir gelingt es auch in den meisten Fällen, nach deinen Möglichkeiten faktenbasiert, ausgewogen und umfassend zu berichten. Auch wenn ich oder andere Hörer wenig Vorwissen in manchen Themen haben, achtest du bei deinen Ausführungen darauf, so viele wie möglich mitzunehmen. Somit erhalte ich immer wieder einen Mehrwert an zwar lebensunwichtigen, aber dennoch interessanten Informationen vor und hinter dem Wrestling-Business von dir. So, das war Teil 1 der Nachricht.
Das sind die besten Infos, ne?
Richtig.
Also die Fun Facts des Lebens.
Es geht aber noch weiter, also die Nachricht kann auch länger sein und zwar geht es weiter. Des Weiteren
möchte das immer mit dem besonders und so, das fand ich eigentlich ganz cool, diesen Absatz. Kannst du dir nochmal vorlesen?
Des Weiteren möchte ich gerne auch aus eigener Betroffenheit heraus kurz mit einem kleinen Tabu in der Wrestling-Welt brechen und zwar homosexuelle Wrestling-Fans. Ich und die allermeisten, die sich darunter einordnen, sind vor allem an der sportlichen Unterhaltung interessiert. In meiner näheren Umgebung kenne ich zwar leider niemanden, der dieses Interesse am Alltag mit mir teilt, dennoch gibt es in der Community auch hier Wrestling-Fans, die grundsätzlich nicht anders sind als die Heterosexuellen. Wenn für manche eine sexuelle Komponente ins Spiel kommt, dann nehmen nach meiner Wahrnehmung und Erfahrung vor allem eher heterosexuelle Männer sowohl Wrestling-Frauen als auch weibliche Wrestling-Fans als Sexobjekt wahr, als schwule Männer die männliche Wrestler und Fans. Wrestling-Fans werden sowieso gern mal belächelt, aber von anderen Wrestling-Fans gibt es zusätzlich mal wieder unangebrachte Kommentare und man wird nicht so richtig ernst genommen, nur weil man nicht heterosexuell ist. Aber wir teilen doch alle eine Leidenschaft, nicht mehr und nicht weniger. Ich wünsche mir auch hier mehr Toleranz, weniger Vorurteile. Wir sind alle Menschen, sind daher alle gleich und sollten uns im Leben das nicht alles zusätzlich schwerer machen, nur wegen des eigenen Weltbildes. Daneben braucht es auch noch mehr Akzeptanz und Chancengleichheit für Frauenwrestling, außerdem von Veranstaltern und Fans, denn das steht den Männern im Nichts nach, sogar manchmal qualitativ hochwertiger und wenn sie auch die benötigten Spots, Zeit und sinnvollen Storylines hierfür bekommen. Vielen Dank für das Vorlesen meiner Nachricht und nun geht's mit der Action im Ring los. Es grüßt aus Berlin Christoph Julian. So, meine Damen und Herren, kann eine Siegerbotschaft sein.
So geht das auch, ne? Nicht immer nur Klamauk. Ja, wichtig und richtig, definitiv, ne? Ich würde sagen, wir sind schon einen großen Schritt weitergekommen als noch vor einigen Jahren, aber es ist natürlich noch viel zu holen. Ich sage ja immer, in Köln sagt man immer, jeder Jack ist anders, ne?
Ja.
Das finde ich aber falsch, weil es ist eben nicht jeder anders, sondern die meisten sind schon irgendwie sehr ähnlich. Ja. Das Wichtige ist, jeder Jack kann anders sein. Ich glaube, das ist das, was wir erreichen müssen. Und das ist am Ende überhaupt gar nicht über die sexuelle Ausrichtung geht, wenn wir Wrestling gucken. Ich verstehe das überhaupt nicht, warum man überhaupt darüber diskutieren muss.
Finde ich auch. Also dementsprechend eine sehr schöne Nachricht. Vielen, vielen lieben Dank. Und ja, bin gespannt, was WWE 113 sich jetzt einfallen lässt. Auch vom Ben Dachson übrigens, vom Bash in Berlin Tippspielsieger haben wir was. Dessen Nachricht wird dann bei der Dynamite Review vorgelesen. Ich kann noch mal erwähnen, also Per will auch mal was vorlesen bei NXT. Aber wenn es keiner macht, Marcel?
Ja, nee, also jetzt werden ja schon NXT-Reviews, also NXT-Events genutzt dafür, dass bei Dynamite oder AEW vorgelesen wird. Ich meine, das ist eure Entscheidung, wenn ihr den Per nicht wollt.
Ja. Lass uns sprechen über AEW All Out 2024. Es geht rein in die Show. Ich habe aber, bevor wir in die Show reingehen, ne, habe ich mir nochmal angeguckt, was All Out wirklich 2023, Marcel, überhaupt auf die Matte gebracht hat. Und sich mal ins Gedächtnis zu rufen, dass das ein fucking Jahr nur her ist. Ein Jahr! Die gleiche Liga ist eigentlich fast unmöglich. Ich lese euch einmal kurz die Card vom letzten Jahr vor, bevor wir dann hier durch unsere aktuelle Card durchrasseln. Ring of Honor World Tag Team Championship. Adam Cole und MJF besiegen die Dark Order. Mhm. Haken dran, das war der Opener. Ring of Honor TV Title. Samoa Joe besiegt Shane Taylor. TNT Championship. Luchasaurus besiegt Darby Allin. Miro, ihr erinnert euch, das Meatmatch, besiegt Powerhouse Hobbs. TBS Championship, Chris Statlander besiegt Ruby Soho. Dann No DQ Strap Match, Bryan Danielson besiegt Ricky Starks. Ein Jahr her.
Oh, wo ist der?
Wo ist der eigentlich geblieben? Ja. Ja. Tag Team Match, Blackpool Combat Club besiegen Eddie Kingston und Katsuyori Shibata. Konosuke Takeshita besiegt Kenny Omega. Das nächste Match finde ich auch komplett nicht zu verarbeiten. Der Bullet Club Gold besiegt FTR und die Young Bucks. Jesus. Und dann der Main Event. John Moxley besiegt Orange Cassidy um die International Championship. Und die Show endete mit Standing Ovations für John Moxley, für Orange Cassidy, bei dem wir nach dieser Show gesagt haben, jetzt ist er ein gemachter Main Eventer. Einige Dinge haben sich seit damals verändert, aber es ist krass, mal den direkten Vergleich jetzt zu haben, finde ich, ne?
Ja. Ja, da ist eine hohe Fluktuation da auf alle Fälle, ne? Also die Wrestler ändern sich, die Storys ändern sich. Ja. Darby Allin bleibt immer gleich, Orange Cassidy bleibt immer gleich, so ist es halt. Aber ich weiß noch, das war ja letztes Jahr auch eine Woche nach All-In, ja, ne? Jetzt waren es immerhin zwei Wochen. Und man hat tatsächlich in dieser einen Woche irgendwas auf die Karte gefräst. Ich war ganz skeptisch, und wenn man mit niedriger Erwartungshaltung reingeht, ne, dann haben wir es geguckt und der Event hat absolut überzeugt und abgeliefert. Anders als dieses Jahr, kann ich jetzt schon mal sagen.
Herr Weber ist schon mal kritisch unterwegs. Ja, gucken wir doch mal rein. Gucken wir doch mal rein. Es ging los, die Zero Hour, es wurden, ohne dass ich was wusste, ich war mal zwei Stunden nicht auf Twitter, wurden noch irgendwie vier Matches, also von einem wusste ich, aber wurden noch drei andere Matches einfach in diese Zero Hour reingefräst, weil... Warum nicht? Lohnt sich aber nicht drüber zu sprechen, weil nichts davon in irgendeiner Art und Weise relevant ist. The Acclaimed besiegen in 8 Minuten 40 die Iron Savages. 30 Sekunden später kommen die Premier Athletes nach draußen und Sammy Guevara und Dustin Rhodes und Hologram. Auch die haben dann ein Match gehabt, und zwar ein Six-Man-Tag-Team-Match, was Dustin Rhodes nach dem Final Reckoning entscheidet. Danach haben wir die Bang Bang Gang in Form von Juice Robinson, Austin und Colton Gunn, die gewinnen gegen die Dark Order. Evil Uno, Alex Reynolds, John Silver. Und dann war Sky Blue kurz da, wurde von Mariah May verprügelt, die gesagt hat, hier in Chicago feiere ich heute auch nicht. Queen Aminata macht den Save und forderte im Laufe der Show dann in einem Twitter-Clip jetzt World Champion Mariah May heraus. Und wir hatten, das war dann wichtig fürs Tippspiel, Top Flight und Action and Ready gegen Shane Taylor Promotions und The Beast Mortals gegen Matt Taven, Mike Bennett und Roderick Strong. Dieses... ja, keine Ahnung, Multiman-Gewichse gewinnt auf jeden Fall Roderick Strong nach einem Pin an Action and Ready nach 11 Minuten. So sei es. Ich habe nichts, aber auch wirklich gar nichts mehr dazu zu sagen.
Ja, Glückwunsch an alle Beteiligten. Das Einzige, was mich geärgert hat, also Mariah May, wir müssen ja immer noch diese Titelfeier haben, ne? Die hätte ich gerne heute irgendwann zwischendurch in der Show geguckt, um so ein bisschen Pause zu haben, dass da irgendwas Lustiges mit Luftballons und Kuchen passiert, aber ansonsten, es ist halt eine Zero Hour in einem AEW-Paper, wie was will man da sagen?
Ja, also WWE hat wirklich gar keine Matches und AEW alle. Es ist wirklich in dem Fall ein großer Kontrast zwischen den beiden Promotions, das muss man an der Stelle auf jeden Fall sagen.
Ist gerade Erdbeben bei dir, was war das denn jetzt?
Nee, hier ist einfach nur ein dicker Flieger übers Haus geflogen und ich habe gedacht, ich halte mal kurz alles fest, weil es wackelt. Lass uns reingehen in die Main-Show. Stage leider übrigens wieder die normale Dynamite-Stage. Also das ist eigentlich immer was ich schön fand. In den letzten, ja, eigentlich Jahren hat man sich immer was einfallen lassen. Das Pyro-Budget wurde in London, ja, also es wurde für London gespart. Ein bisschen was war noch über, deswegen haben wir heute noch ein bisschen was verfeuert. Immerhin, auch das ist bei AEW in den letzten Monaten nicht immer selbstverständlich gewesen. Und dann eröffnen wir, wie letztes Jahr, mit MJF. Nur heute nicht mit Adam Cole, sondern gegen Danny Garcia. Und direkt schon als MJF im Ring ankommt, gibt's die Attacke von Danny Garcia. Der will keinen Entrance, der will einfach nur dem MJF den Nacken brechen. Hat so einen schwarzen Turban, auch so ein bisschen wie beim Fußball, ne? Nach dem Zusammenprall ging's dann Guido direkt Buchwald, los.
Wer das noch weiß.
Bitte?
Guido Buchwald.
Ja,
Guido damals. Buchwald. EM 1992, da warst du noch nicht auf der Welt, ich weiß.
Nee, ich denke an irgendein Werder Bremen Champions League Spiel und ich denke an Markus Rosenberg. Für alle, die es verstehen, oder UEFA Cup war das, glaube ich, damals, aber ist auch nicht so wichtig. Es ist direkt hitzig auf jeden Fall. Danny Garcia ist zwei Bumps davon entfernt, MJFs Haus anzuzünden. Crowd war noch nicht direkt angezündet. Die waren erstmal im Opener ein bisschen ruhiger, weil man muss auch sagen, die haben jetzt vier Pre-Show-Matches gesehen, kurzen Einspieler, jetzt ist All Out und sofort den Opener. Und da waren sie so ein bisschen, das habe ich ja bei All In selber im Stadion miterlebt. Es gibt keine richtige Trennung zwischen Pre-Show und Main-Show. Und es geht einfach weiter. So, die Crowd muss sich selber irgendwie dann reinschaukeln. Und das hat hier in diesem Match ein bisschen gebraucht. Garcia hielt sich den Nacken. Das war generell von vielen Moves hier den Fokus. Es war eine nackenbasierte Fehde. Beide wollen sich halt umbringen. Und MJF, der beißt dem Garcia die Stirn kaputt, ne? Wie ein Kannibale. Natürlich auch Flashbacks zur brutalen Attacke gegen Garcia, die das hier gestartet hat. Auch hier soll dann wieder ein Piledriver aus der Ecke kommen. Garcia saftet auch ab. Garcia kontert aber diesmal diesen Piledriver und zeigt einen DDT vom Top Rope. 1-2 Nearfall, weil MJF das Bein ins Seil bekommt. Es folgt ein Panama Sunrise von MJF im Gegenzug. Auch das nur Nearfall. Dann wird wirklich gekratzt, gebissen, gespuckt. Jedwede Körperflüssigkeiten werden hier ausgetauscht. Die ließen wirklich ihr Herz im Ring, ihre Organe im Ring, ihre Schlotze im Ring. Die Story, die die Kommentatoren dann aufmachen, ist, Ist der Garcia gerade ein bisschen zu stark nur auf die Rache fokussiert? Vergisst er nicht vielleicht gerade das Match einfach zuzumachen? Es gibt den Yes-Lock von Garcia, Crossface von MJF als Konter, Dragon Tamer wiederum als Konter von Garcia. Aber der hat Nacken, der konnte seine Moves nicht hundertprozentig durchziehen. Garcia kommt gerade nochmal so in die Seile, als er im Sword of the Earth gelandet ist. Es war dann ein Match weiter in der Körperflüssigkeiten, weil ihm auch hier richtig der Schnodder aus der Nase lief. Ja, und Garcia, der fällt dann vorm nächsten Panama Sunrise um, setzt einen Guillotine-Choke an. MJF ist eigentlich ausgeschaltet, aber Garcia unterbindet, dass der Ref MJF checkt und sagt, nee, ich will den Piledriver zeigen. Und macht das auch. Der Piledriver geht durch. 1, 2, aber ein Kickout. Jetzt denkt sich Garcia, okay, dann muss ich noch einen draufpacken. Piledriver von oben. MJF befreit sich, aber Low Blow ungesehen vom Referee, schnelles Jackknife-Cover. 1, 2, 3, Marcel. Und MJF gewinnt den Opener. Ich muss hier gerade nochmal gucken. Ich hoffe, diese Zeit stimmt. 34 Minuten? Kann das stimmen? Oder waren das... Das waren noch keine 34 Minuten, oder?
Das hat sich angefühlt für 34 Minuten. Deshalb, ne? Ich zitiere die liebe Tian Angel aus dem Chat. Das war das Dschungelcamp-Match. Und davon hat das Match tatsächlich gelebt. Also es wurden Körperflüssigkeiten ausgetauscht en masse. Das war so ein bisschen Bewerbungsvideo so, ne? Beim Arzt, wenn so Aufklärungsvideos sind, da kann man dann gucken, welche Übertragungswege gehen und welche in Ordnung sind und welche nicht. Also es war ja Blut, es wurde auch in den Mund getropft, mal wieder aus Versehen, das war wirklich extra. Dann hat der MJF mal so einen Riesen, man sagt ja so einen gelben oder so hoch, von ganz unten hochgeholt, dann wirklich ins Gesicht vom Danny Garcia gespuckt, hat man richtig gesehen, das war richtig eklig. Und dann liegt der Danny Garcia danach auf dem Boden und dann kommt schön aus der Nase noch ein bisschen was raus. Ich weiß nicht, ob ich das sehen muss, aber das hat er auf alle Fälle ein Alleinstellungsmerkmal gehabt. Die Crowd leider gar nicht drin in dem Match. Wir sind in Chicago, das habe ich mir anders vorgestellt. Also diese Crowd hatte keine Lust, aber dann nach und nach kam dann so diese Sensationsgeilheit hoch, so von wegen, was machen die jetzt gleich noch? Aber mehr so auf der Ekelschiene, also wirklich Dschungelcamp-mäßig. Ich war nicht drin, auch fast bis zum Ende. Dann habe ich so ein Finish mit so einem Lowblow. Okay, das hat reingepasst. Da frage ich mich, warum der Daniel Garcia, die liegen so halb im Seil, warum der nicht eben ins Seil reingreift, hat er nicht mehr hingekriegt. Aber es gab diesen einen schönen Moment, weiß ich nicht, ob du ihn erwähnt hast, wo der Daniel Garcia den Arm vom MJF nicht fallen lässt. Genau. Also der Referee hätte abgesagt, das war Ende jetzt, Ende aus. Und er lässt ihn nicht fallen, weil er möchte ihn wirklich jetzt bestrafen. Und das hat ihm am Ende diesen Sieg dann auch gekostet. Also es war ein absolut grundsolides Match. Ne? Es war eine Match-Story drin, will ich nicht sagen. Aber ich war noch nicht drin in der Show und die Crowd leider auch nicht.
Ich habe gerade nochmal geguckt, also es waren keine 34 Minuten, sondern es waren 24 Minuten. Aber es hat sich angefühlt wie 34 zwischendurch. Das muss man tatsächlich sagen. Low-Blow-Finishes. Ja, die gehen mir langsam ein bisschen auf den Sack. Wir hatten jetzt erst eins bei Dynamite, wo Okada 30 Sekunden vorm Ende des Zeitlimits Kyle Fletcher mit dem Lowblow einfach geplättet hat. Das ist mir ein bisschen zu billig. AEW ist mit einer anderen Philosophie angetreten. Ansonsten, ich fand, das war ein gutes Match. Die Story geht weiter. Ich denke, neben dem Danielson-Match war das auch mit das beste Match in der Karriere von Danny Garcia. Und der muss halt jetzt weiter arbeiten. Und es ist für die Story auch richtig, dass er nicht direkt beim ersten Aufeinandertreffen seinen großen Sieg bekommt. Ansonsten Blutspucke, naja, und ein bisschen Tesastreifen. MJF bietet nach dem Match einen Handshake an. Und Danny Garcia nimmt den auch an. Und MJF will jetzt seinen Tritt bringen. Ja, der hat das ja nicht ernst gemeint. Garcia reicht das. Er hat das geahnt, ja. Kontert selbst mit einem Lowblow, schaut auf die Ringecke und jetzt will er MJF brechen, spuckt ihm ins Gesicht und zwar richtig und zeigt den Piledriver. Da hat er seine Revanche-Masse. Das war schon der große Moment. Die große Frage, ist MJF jetzt rausgeschrieben? Wie geht das denn jetzt weiter?
Ja, aus dem Leben vielleicht rausgeschrieben. Also wie du das jetzt hier runter, was ist der Piledriver vom Seil oben runter gewesen? Mhm. Also für mich war das Mord, ganz ehrlich, von unserem Babyface und alle jubeln so. Also der Nacken war durch. Der hält ja auch dann den Nacken so fest und macht ihn so links, rechts, damit wir sehen, dass es dann nur noch so rumwackelt. Also das ist der erste Tote. MJF wird nie wiederkommen. Und Danny Garcia wird davon jetzt Momentum haben oder so, denke ich mal.
Wenn Follow-up. Das ist ja immer die Bedingung. Wenn Follow-up.
Ansonsten hat er ein Match gegen Wheeler Utah am Mittwoch.
Oh, mein Donnerstag. Ja, also ich rechne weiter mit einer Match-Serie. Man zieht es jetzt. MJF wird jetzt ein Stück weit raus sein. Vielleicht bekommt Danny Garcia in der Zwischenzeit ein Titelmatch oder so, weil er jetzt ein paar Namen besiegt. Und dann kommt MJF zurück, kostet ihm diesen Moment, so wie Garcia MJF den Moment gekostet hat. Sie sind wieder Even Steven. Und dann gibt's irgendwie, keine Ahnung, Neckbrace on a Pole-Match. Ich weiß nicht, was sie sich da vornehmen, aber irgendwie eine Steigerung wird's geben, vielleicht schon bei WrestleDream. Wichtig ist mir an dieser Stelle zu betonen, die müssen aufpassen, dass die Fehde nicht zu ähnlich wird wie Swerve und Hangman. Weil Danny Garcia jetzt schon so anfängt, ich bin nur besessen davon, dich zu töten und so weiter. Das haben wir hier nachher schon erlebt. Und es darf auch nur einmal da sein, weil sonst kannibalisiert sich das und das ist es dann nicht wert. Deswegen, ja. Und eine andere Frage, die noch im Hintergrund so ein bisschen wabert und nicht hundertprozentig klar ist, hat der Danny Garcia schon einen neuen Vertrag unterschrieben? So, der soll im Oktober auslaufen, wir haben ja den 8.9., also nicht mehr viel auf dem Tacho. Hat er den neuen unterschrieben? Hat er ihn vielleicht noch nicht unterschrieben? Ist das der Grund, warum man ihm den Sieg nicht gegeben hat? Also da sind noch ein paar Komponenten, Marcel, im Hintergrund.
Würdest du denn sagen, Danny Garcia sollte da weiterbleiben? Braucht AW Danny Garcia?
Ach, Danny Garcia soll sich das aussuchen, wo er am glücklichsten wird, wo er das meiste Geld verdient. Ich kann nicht für Danny Garcia sprechen.
Ja, aber für dich als Zuschauer brauchst du den.
Ich möchte Danny Garcia eine Chance geben und ich finde, er hat jetzt in dieser MJF-Fehde auf jeden Fall an Profil gewonnen. Und es, in meinen Augen hat er mehr Potenzial als ein Wheeler Utah, sage ich dir ganz ehrlich. Wie meinst du es?
Ja, sehe ich ähnlich. Also es war ja große Diskussion, ob Danny Garcia zur WWE dann geht oder nicht. Da war ich dann dagegen, weil es passt irgendwie nicht so. Es ist jetzt nicht mein Lieblingswrestler, aber ich glaube, man kann da schon noch was mitmachen. Und Wheeler Utah, sind wir uns beide einig, ist dann tatsächlich nach 3 Jahren dann auch mal durchgespielt.
Ja. Wir sehen Swerve Strickland und den Hangman backstage. Wir dürfen kurz mal ein bisschen durchschnaufen. Das ist ja auch nicht mal selbstverständlich gewesen, ne?
Super, das habe ich mir bei All In gewünscht, auch mal so eine Minute zumindest. Ja. Das heißt, man zeigt so ein bisschen, wer jetzt gleich catcht, war in dem Fall natürlich auch, um die Ringmatte einmal auszutauschen. Also die Zeit brauchten sie dann wohl auch, aber es war angenehmer, heute zu gucken tatsächlich.
Ja. Fand ich tatsächlich auch. Das nächste Match, sag mal so, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel aufgeschrieben, aber ich bin auch ganz ehrlich, es juckt mich auch nicht. Deswegen gehen wir da auch super schnell durch. World Tag Team Championship. So schnell wie AEW es angekündigt hat, können wir auch drüber sprechen. Die Young Bucks besiegen Claudio und Wheeler Utah. Match plätscherte ein bisschen vor sich hin. Alle wurden gleichwertig dargestellt. Alle geben sich auch Mühe. Und das war auch gut geworkt. Es macht nur emotional gar nichts mit mir. Ich habe kein bisschen Spannung empfunden. Am Ende gewinnen die Young Bucks nach einem Einroller. 16 Minuten. That's it. Ich kann dir legit nicht mehr zu diesem Match sagen.
Ja, und ich denke, die Crowd in Chicago ist ja dann schon irgendwie ein Gradmesser, ne? Also wenn eine Crowd abgeht, dann Chicago, das wissen wir doch. Und da war ja auch gar nichts in dem Match. Also das Match hat keinen gehypt. Das Match war grundsolide, das ist immer unser Lieblingswort, aber mehr dann auch nicht. Und was mich auch gestört hat, und das geht durch die ganze Nacht durch, es ist ein altes Thema, aber alle sind irgendwie Champion. Ich habe hier meine Tag Team Champions, die Young Bucks, und die Gegner, Claudio Castagnoli und Wheeler Utah, kommen auch mit Gürteln raus, das verstehe ich nicht. So, die Geschichte dahinter, das sind nicht mal alle Champions, weil der Pack, der auch diesen Gürtel hat, der ist gleich ganz woanders mit seinem Gürtel unterwegs. Ja. Das war richtig scheiße und deswegen sage ich als Fazit für dieses Match, alle waren Champions, auch wenn einer nur gewinnen kann und das waren in dem Fall die Young Bucks.
Ja, und die Tag Team Division, auch das ist mittlerweile ein Dauerbrenner. Da ist Renovierungsbedarf, um es mal so zu formulieren. So, denn die Trios Champions, auch da ist Renovierungsbedarf übrigens. Wir sehen, 2/3 der Trios Champions haben sich gesagt, ja, Tag-Team-Titel, let's go. Und ein anderes Drittel hat sich gesagt, International-Title, let's go. Wir machen nämlich weiter.
Rausgekommen. Aber eine Sache noch. Ja. War langweilig, hat man nicht gebraucht, aber für den Main-Event oder Co-Main-Event wird ja noch was erzählt. Da war das dann schon wichtig, dass das stattgefunden hat.
Ospreay gegen Pac. Auch wichtig, dass das stattgefunden hat. Du bist Physiker, du kannst uns zwischendurch hier sagen, ob die Physik hier an irgendeiner Stelle fast widerlegt worden ist. Es geht relativ zackig und schnell los mit einem Black Arrow nach draußen von Pac. Zum Start gegen den stehenden Ospreay. Ja, also das war so ein erstes Zeichen. Und Ospreay macht dann aber direkt den Black Arrow auch von seiner Seite und sagt, ich kann das auch. Und dann haben wir nach 3 Minuten die ersten This is awesome Chance. Ricochet schaut das Ganze vom Backstage-Bereich aus, guckt auf einen Fernseher. Der will gegen einen der beiden ja antreten. Und Ospreay und Pac, ja, also zwischendurch haben die dann nochmal stiff geworkt. Es ist nicht so, dass sie die ganze Zeit High-Flying-Action en masse rausgehauen haben, sondern auch mal ein bisschen stiffer. Auch mal ein paar Chops, auch mal ein paar Strikes. Ja, auch das gehört hier dazu. Und ja, dann ging es tatsächlich so langsam an die Gesetze der Physik, als der Pac den Ospreay auskontert, der ihn zuvor aus einem Moonsault abgefangen hat. Die ersten Signatures werden dann geteased zu Plässen, bringen auch in den ersten 10 Minuten eigentlich nichts, weil die effektiv alle konsequent gestanden werden. Also da wird einfach durchgedreht im wahrsten Sinne. Es kommt dann ein Oscutter von Ospreay, der ist dann schon effektiver, reicht aber erstmal noch nicht zum Sieg. German Suplex auf den Apron, zerberstet Ospreys Nacken, es folgt ein Hurricane Runner, Brutalizer im Ring und Pac geht auf den Sieg, drauf Black Arrow, aber gekontert von Ospreay, zieht die Knie an, direkt in den Einroller, 1-2, aber nur das Kick-Out. Powerbomb von Pac wird gekontert in einen Hurricane Runner und das Ganze mit Air, das ist eine nicht hoch genug zu honorierende Körperbeherrschung, die von diesen beiden hier wirklich akrobatisch im Ring genailt wurde. Und zwar auf den Millimeter genau. Also wenn ihr euch fragt, wie krass können Wrestling-Moves ausgeführt sein und vor allem Konter, das ist euer Match an dieser Stelle. Der Pack ist jetzt weiter wirklich am Drücker. Es gibt X Poison Runners, dann noch eine Hidden Blade von Ospreay, auch nur zum Kickout. Es gibt Fight Forever Chance. War schon sackstark, was die dann gerade im letzten Drittel rausgehauen haben. Poison Runner vom Top Rope. Ospreay steht. Der nimmt nicht den Bump, der steht. Jetzt die Hidden Blade. 1, 2, Kickout. Jetzt steht auch die Crowd und denkt sich, holy shit, was erleben wir hier? Eskalation, Oscutter, Tiger Driver im Ansatz? Nee, es wird der Stormbreaker, der wird gekontert, aber wiederum schafft es Ospreay zu kontern. Styles Clash, der geht durch und die dritte Hidden Blade macht dann wirklich den Deckel drauf. 1, 2, 3 und Marcel Weber saß im Stream und hat gesagt, oh, der Puck ist blau. Das war hinten raus wirklich spektakulär und da kann einem auch mal die Puste ausgehen.
Ja, einer war definitiv ganz am Ende auch noch richtig blau. Also der Pack sah blau aus zumindest. Ja, was soll ich dazu als Physiker sagen? Ich habe später was nochmal bei den Young Bucks, ne? Oder hätte ich gerade schon mal sagen können. Aber das ist ja, also der, die haben ja gar keine Gravity, keine Schwerkraft, ne? Also das ist so das Gesetz. Also wir haben ein Gravitationsgesetz und so und Einstein und so, das kennen wir alles, Relativitätstheorie. Das gilt einfach für den Pack nicht und für den Ospreay sowieso nicht, ne? Also wer bin ich da, was groß zu kritisieren? Move of the Night oder Move of the Match auf alle Fälle, diese Powerbomb, die dann in Hurricane Runner gekontert wird, einfach so. Da bin ich ja nicht mehr auf die Idee gekommen, dass das gehen könnte und es hat einfach funktioniert. Ich muss aber auch sagen, es war nicht das beste Ospreay-Match, was ich gesehen habe. Ich bin ein bisschen aus Latt gesehen mittlerweile. Ne?
Das ist halt so ein bisschen der Preis, den du zahlst, ne? Wenn du die ganze Zeit 5-Sterne-Matches raushaust. Ja, ja.
Also zum Beispiel, was haben wir zum Beispiel gegen Takeshita oder so? Mhm. Also das war ja ein mega krasses Match. Mhm. Oder auch gegen Kyle Fletcher gleich das erste. Da konnte das nicht mithalten, möchte ich mal sagen. Aber es war trotzdem ein mega Match. Ja. Hat auch Spaß gemacht zu gucken. Und ich war so zur Hälfte dann tatsächlich zum ersten Mal heute drin in der Show. Und die Crowd auch. Also das war wirklich flächendeckend, so ab der Hälfte ungefähr, das erste Mal, dass flächendeckend Reaktionen wirklich zu dem Match kamen. Außer, dass man so ein bisschen macht, hier, ich feuer die einen an, ich feuer die anderen an.
Ja, wie du sagst, also ich glaube, Ospreay leidet so ein ganz kleines bisschen darunter, dass wirklich die Anforderungen, die Erwartungen, also alles unter dem 5-Sterne-Match ist schon eine kleine Enttäuschung. Und die haben gerade hinten raus unfassbar spektakuläre Manöver rausgehauen. Und das ist definitiv ein Highlight dieses Matches. Solltet ihr euch angucken. Definitiv. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das sieht und danach gar nicht mehr weiß, wo links und rechts ist. Dafür hat man zu viele krasse Ospreay-Matches schon gesehen. Das ist exakt dieser Effekt. Ja, den kennen wir nun mal mittlerweile. Und ja, deswegen...
Das ist wie jeden Tag Pizza essen.
Richtig.
Das ist halt so.
Irgendwann hast du auf die geilste Pizza keinen Bock mehr. Und das Ding ist, also ich würde Ospreay jetzt bis zu WrestleDream, bis zum nächsten Pay-Per-View, boah, von mir höchstens 2 Matches worken lassen. Und dann aber auch eher vielleicht Tag-Team-Matches oder so. Nicht mal Singles-Matches.
Ja, genau. Mhm. Einfach mal rausnehmen. Der kann ja trotzdem eine Story erzählen, irgendwas machen oder so. Ein paar Promos, ein paar Interviews und dann einfach mal. Wartet jetzt noch 1,5 Monate und dann habt ihr das nächste Ospreay-Match und dann muss das jeder gucken.
Und Backstage gab es ja dann nachher auch die Konfrontation. Ospreay wird nämlich von Renee Paquette, gibt die Glückwünsche und Ospreay sagt, ja, aber ich weiß ja, der eine, der Ricochet, der wartet ja nur auf mich und der kommt dann auch dazu. Die beefen sich so ein bisschen an und der Ospreay sagt dem Ricochet, ja, geh du mal arbeiten, wenn du einen Title-Shot willst. Wo ich mir dachte, seit wann werden sich denn Title-Shots erarbeitet? Kyle Fletcher hat gegen Ricochet verloren und hat in der Woche drauf ein Titelmatch gegen Okada bekommen. Und der Ricochet soll sich anstellen. Was hat denn der Ospreay für einen Zwerg gegessen? Also.
Ja, alter WWE-Typ da. Er denkt, der muss sich die Matches erarbeiten. Was? Mach doch einfach, ne? Aber lass doch mal kurz über Ricochet reden. Also das ist natürlich das Match, auf das sie alle freuen. Das will ich ja gar nicht schlecht reden. Aber also Ricochet war jetzt nach All In. Großes Debüt und so. Toll.
Ein Match.
Und da war der ja bei Dynamite hat er direkt sein Match gehabt, ne?
Diese Woche gar nicht
und
da.
Und dann war er jetzt diese Woche gar nicht mehr da. Ja. Und jetzt ist er so ein bisschen Backstage und so. Und also nicht mal, dass er in die Show eingreift. Also ich als Promoter, wenn ich jetzt so Tony Khan wäre, ich würde den schon als so ein kleines Juwel betrachten. Also ich weiß, er wird jetzt nicht der Mega-Mega-Star, weil diese Company hat Mega-Mega-Stars ohne Ende. Aber ich weiß zumindest, dass die Leute heiß drauf sind. So, dann mache ich doch nicht direkt 3 Tage später oder was das war, direkt ein Match einfach so hingeklatscht. Dann baue ich dir noch als Attraktion auf und sage, jetzt wartet doch nochmal. Zumindest diese 2 Wochen, wenn nicht sogar bis zum nächsten Pay-Per-View, bis man diesen Ricochet im Ring erleben kann. Warum werfe ich das einfach so weg und lasse es danach eine Woche untergehen? Mhm. Das hat mich fast geärgert, weil so macht man das doch nicht, Toni.
Ja, ich hätte mir auch tatsächlich eher gewünscht, dass man ein Ricochet-Match hier für All Out noch aufbaut. Dafür eines der anderen Matches, wir kommen gleich noch zu welchen, hätte man streichen können in meinen Augen. So ein Ricochet-Ding, aber auch gar nicht so lang. Einfach nur so 6 Minuten mal kurz anteasern, mal anzuckern, bisschen, dass du merkst, was da gehen kann. Und dann bringst du die Konfrontation und dann baust du das auf. So, und dann hast du mit Puck und Ospreay und Ricochet, das sind 3 Leute, die können über 4 Monate geile Matches haben und du kannst immer mit der Konstellation ein bisschen spielen, du kannst Promos reinbringen, Persönlichkeitsentwicklung bei Ricochet reinbringen, bei diesem Drang, in dieser Form von Wrestling der Beste zu sein. Könnte man viel erzählen. Ich bleib bei meinem Take. Ich glaube, All In wird das Ricochet-Highlight gewesen sein, gerade auch was Reaktion und so anging. Und ich bleibe dabei, dass er bei AEW, ja, Stück für Stück weiter nach unten rutschen wird. Ja, der wird nochmal, wenn er die ganz krassen Matches gegen Ospreay und Pack hat, natürlich wird der nochmal Flavor of the Month. Aber ich sehe nicht, dass er nachhaltig für AEW zu jemandem wird, der, ne, immer top gefeatured ist, immer große Matches hat, immer ja, krasse Reaktionen bekommt, sondern ich sehe ihn dann auch einfach mal, ja, irgendwann bei Rampage rumtouren in 3-4 Monaten. Ist halt dann leider die Realität.
Ja, das wäre ja schade, weil er hat ja bei All In, wo du sagst, das wäre sein Karriere-Highlight oder sein AEW-Highlight, da hat er ja außer zu kommen eigentlich auch nicht viel gemacht. So 2-3 Moves, okay, ganz nett. Aber eigentlich war ja das große Highlight, dass er überhaupt da war und die Leute sagen, da ist Ricochet. Mhm. Also wenn das sein Highlight ist, das wäre schon sehr traurig, ehrlich gesagt. Mit der Charakterentwicklung, ich habe den jetzt wie lange, 5 Jahre oder so in der WWE verfolgt, da würde ich mir nicht allzu viel Hoffnung machen, dass sich da irgendwas groß ändert. Aber es ist halt ein toller Typ im Match.
Dieses Match, was dann danach kommen sollte, da war unser erster Gedanke, die werden es verdammt schwer haben. Die können eigentlich jetzt, das ist ja nur ein Durchatmer, viele Leute werden da gar nicht überhaupt mit dem Kopf dabei sein. Und ich spreche für uns alle, wenn wir jetzt mal kurz festhalten, das war so ein kleiner heimlicher Showstealer wahrscheinlich, ne? Also hier waren wir jetzt wach, Marcel. Auf einmal. Es geht nämlich weiter mit Willow Nightingale und Chris Statlander.
Ich würde gar nicht sagen wach. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht müde. Das war erst später, weil ich einfach körperlich müde war. Ja. Zu dem Zeitpunkt war ich einfach gelangweilt. Bis auf diese kurzen Phasen bei Will Ospreay. Aber am Anfang hat mir das überhaupt nichts gegeben. Mhm. Und gebe ich ganz offen zu. Und jetzt habe ich gedacht, ja cool. Also jetzt war ich drin, die Crowd war drin. Und da hat man auch gesehen, die Crowd kann laut sein. Wenn was geboten wird, dass sie laut sein kann, dann sind die auch laut.
Willow Nightingale, Chris Statlander. Kein Titel stand hier auf dem Spiel. CMLL Championship von Willow. Ja, not up for grabs. Aber dennoch war das ja eine Fehde, die läuft jetzt eine Weile. Bei All In gab es dieses Pre-Show-Tag-Team-Match. Willow Nightingale hat das gewonnen, dürfte deswegen festlegen, dass das hier ein Chicago-Street-Fight wird. Stokely Hathaway begleitet Chris Statlander mit einem Stuhl bewaffnet zum Ring, greift aber das Match über tatsächlich nicht ein. Also er könnte, macht er aber nicht. Vielleicht haben die das auch untereinander abgesprochen mit der Chris Statlander, aber ja, auf jeden Fall gut an sich erstmal, dass er nicht weiter eingreift. Willow legt los wie die Feuerwehr, sofort auf Statlander drauf, Chris Statlander kommt aber mit dem Stuhl ins Match, verpasst Willow eine dicke Powerbomb durchs Kommentatorenpult, das waren so die ersten Spots in den ersten 3-4 Minuten, also das zeigt, die haben relativ schnell wirklich losgelegt und das hat dem Match direkt so einen Vibe gegeben, ich finde, es war direkt so eine Intensität drin und die haben gar kein Vorgeplänkel gehabt, die haben das Match nicht inhaltlich groß aufgebaut, sondern es ging direkt in die Spots rein. Und das war fürs Publikum wichtig, weil das hat sofort gemerkt, oh, Abwechslung, da geht ein Pult kaputt, yay.
Ach, ja, Action. Guck mal, ist doch mal was anderes. Ja, aber das ist ja wunderbar. Also die haben hier direkt losgelegt, die haben die Gimmicks rausgeholt, die ganzen Waffen, die du vielleicht nochmal gleich erzählen wirst. Und vor allem, es ist auch eine Story da. Mhm. Das ist doch vernünftig aufgebaut, über Monate hinweg, das ist eine große Fehde. Dass jetzt der Stokely Hathaway nicht eingreift, okay, das ist halt Wrestling-Gesetz. Ja, er könnte, das ist in jedem No-DQ-Match so, da gehen wir doch drüber weg, das ist halt, es ist Wrestling, Tobi.
Chris Statlander holt jetzt einen Tisch heraus als Heel und kriegt damit einen Pop, weil die Menschen lieben Tische, egal wer sie rausholt. Und die Crowd wird jetzt reingeholt, weil sie tatsächlich, eben wie wir es gerade erklärt haben, durch diese ganzen Gimmicks es schaffen, dass, ja, es ist nicht die Müdigkeit nach Ospreay gegen Pack, mit der man hier rechnen konnte, sondern es ist ihnen hoch anzurechnen, dass sie das Publikum wirklich sofort ins Match ziehen konnten. Chris Statlander fliegt durch besagten Tisch mit einer Swanton Bomb selber durch. Willow tackelt Chris dann durch die Barrikade. Wirklich, alle 30 Sekunden ging irgendwas kaputt. Und das war eigentlich ganz schön. Dann haben sie sich die Stage hochgeprügelt. Da gab es Mülltonnen, Eishockeyschläger, Kendo-Sticks. Und dann gab es aus dem Nichts einfach Light-Tubes. Light-Tubes von Willow Nightingale. Batz hat's gemacht auf Chris Statlander drauf, die ordentlich gesuppt hat. Es gab Blut bei Statlander, die geistesgegenwärtig dann Willow von der Stage speert. Alles in einem Zeitrahmen von 2 Minuten oder so. Also hier war wirklich eine krasse Frequenz an Spots drin. Und ich habe riesen Respekt, was die rausgehauen haben, was das für eine Schlacht auf einmal war. Dann wurde wieder gespuckt, es wurde wieder gebissen. Chris Statlander holt die Thumbtacks raus. Sie holt die Thumbtacks raus. Legt die in den Ring und jetzt nimmt sie Anlauf. Sie will diesen X-Kick zeigen, also so ein Split-Legged ja, Drop mehr oder weniger, wo du dann im Spagat auf deiner Gegnerin landest. Problem, Willow Nightingale hat sich aus dem Staub gemacht. Chris Statlander, Unterleib first, in die Thumbtacks rein, um es mal so zu formulieren. Well, du liebe Zeit, dann gibt es einen Spanish Fly hinterher von Statlander gegen Willow Nightingale. Discus Lariat mit einer Stahlkette, 1-2. Aber Kickout, this is awesome chance. Ich habe großen Respekt vor den Mädels, habe ich mir hier nochmal wirklich explizit notiert. Und diese AEW Women's Division ist in meinen Augen dort, wo die Tag Team Division hätte sein können, und zwar wirklich jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast. Hier machen sie in meinen Augen jetzt wirklich viele Dinge richtig. Wir haben hier bei den Frauen eine Fehde über Monate, Marcel hat es gerade gesagt, die vernünftig aufgebaut wurde und die hier ein vernünftiges, durchdachtes, unterhaltsames Match bekommen hat. Und deswegen wirklich, Willow und Chris Statlander haben mich sehr unterhalten. Die haben dann noch, war ja lange nicht vorbei, die haben dann einfach noch sich selber angekettet, ja, also haben sich gegenseitig angekettet. Es wurde Dogcollar mehr oder weniger. Es gibt ein Crossface von Statlander mit der Kette nach einem Tombstone in die Tags gegen Willow. Und die Willow, die ist wirklich, das Gesicht verzieht sich so richtig. Und sie muss abwinken. Sie kann nicht mehr. Das war's. Das Match ist vorbei. Chris Statlander bekommt einen cleanen Sieg in einem, wie ich fand, wirklich starken Showstealer, 15 Minuten, und sie besiegt Willow Nightingale. Also, das hat absolut overachieved.
Ja, das ist immer das Beste, ne? Wenn du so mittelmäßige Erwartungen hast, also ganz sauscheiße, aber so mittelmäßig, und dann, du wirst einfach überzeugt. Das hat einfach Spaß gemacht, das Match. Ne? Also der Aufbau ist da, der Aufbau ist ja sogar so da, dass wir bei All India dieses Match hatten, wo die Stipulation dann überhaupt erst festgelegt wurde, dadurch, dass Chris Statlander gewonnen hat in diesem Tag Team Match. Ja. Das ist, also für so eine Midcard in der Frauendivision hätte ich bei AEW nicht gedacht, dass die das hinkriegen. Also die Frauendivision, und das mit Toni Storm und Mariah May sowieso, die Frauendivision letztes Jahr, oder wie lange das jetzt geht, hat ordentlich zugelegt bei AEW, und die Tag Team Division dafür ist halt komplett kaputt gegangen, ne? Muss man sagen. Und dieses Match, ich würde sagen, es hatte eine gewisse Leichtigkeit, so blöd das klingt. Ne? Mhm. Man hat gemerkt, die beiden haben Spaß, sie harmonieren gut. Also die mögen es einfach, sich zu hassen, aber es hatte eine Leichtigkeit im Gegensatz zu diesem Lights-Out-Match, über was wir noch reden wollen, was mega ernst war, wo wirklich Leute gestorben sind am Ende, mehr oder weniger. Hatte das einfach Spaß gemacht. Die Spots waren krass, die waren hart, aber es war jetzt auch nichts, was man noch nie gesehen hat. Also die haben nicht drauf geachtet, dass wir jetzt hier einen Spot nach dem nächsten machen und jetzt guckt euch das an und jetzt erfinde ich was und jetzt zünde ich meine Gegnerin an oder so. Nee, das war alles Sachen, die wir irgendwie kennen, die aber trotzdem krass sind, die ihren Effekt erzielen. Die Leute hatten Bock, das Tempo war wunderbar. Dieses Match hat einfach Spaß gemacht. So einfach ist das. Und da war ich tatsächlich drin in der Show. Danach hat das leider wieder ein bisschen nachgelassen.
Denn danach kam das Four-Way-Match um die Continental Championship. Jeder hat einen Titel, so auch Okada und Briscoe und eigentlich alle. Takeshita und Cassidy waren hier wirklich die Außenseiter. Das war aber auf jeden Fall die Four-Way-Konstellation. Takeshita, Briscoe und Cassidy haben jeweils ein Match bei Collision gewonnen. Die, glaube ich, Continental Collision Challenge, irgendein Gedöns, frag mich doch nicht.
Eins von denen.
Und sie haben sich damit für dieses Four-Way ja qualifiziert. Und Okada hat man halt mit einer Titelverteidigung einfach hier auf die Karte geklatscht, weil sonst hat man halt offensichtlich keinen Plan. Er, keine Ahnung, wird die ganze Zeit spitz, wenn er Mercedes Moné sieht, aber ja, bisschen Catchen hat er halt hier auch noch auf dem Arbeitsvertrag stehen. Es gibt zum Start ein Jobfest von Okada und Briscoe. Ansonsten, ja, hohes Tempo, viele Spots, viele Moves, aber plätscherte so vor sich hin. Und dann Okada und Takeshita, das war der einzige Moment, wo kurz mal, oh, jetzt? Weil darauf haben alle gewartet. Da hast du auch bei den Fans gemerkt, hier haben sie Interesse dran. Das wollen sie sehen. Es gibt ein kurzes Slugfest, ein kurzes Intermezzo der beiden. Rainmaker in die Blue Thunderbomb gekontert zum Nearfall von Takeshita. Und dann war es eigentlich mit dem Intermezzo der beiden auch schon wieder vorbei. Alle wieder danach weitestgehend gleichwertig dargestellt. Jeder darf seine Nearfalls irgendwie holen. Ich fand Takeshita trotzdem am überzeugendsten in dem Match. Er hat am meisten Dynamik ausgestrahlt, fand ich. Cassidy satt gesehen dran, Mark Briscoe nett, ja, also guter Typ. Okada hatte hier eher so ein Match, ich glaube, er hat 4 Bumps oder so genommen. Hier hatte er wieder so ein Match, wo er gesagt hat, ich mache nur das, was ich machen muss. Das sei ihm gegönnt. Aber Takeshita hat hier wirklich rausgehauen. Verliert das Match aber am Ende, ist eigentlich sehr nah am Sieg, aber Okada schubst ihn weg, verteilt quasi einmal einen Rainmaker an alle und pinnt dann letzten Endes, ich glaube Orange Cassidy war es, genau, nach 15 Minuten Titelverteidigung in einem Match, was kurzfristig hier irgendwie noch raufgeklatscht wurde. Ja, weiß ich nicht, also Okada gegen Takeshita, das sehe ich, aber sonst hat es, glaube ich, keinen so wirklich nach vorn gebracht, oder?
Du weißt es nicht, ich weiß das schon, das war einfach Quatsch, also warum? Erstmal möchte ich nochmal Titel nachvollziehen, ne? Habe ich vergessen zu erwähnen. Also bei Puck gegen Osprey haben beide den Gürtel, ne? Puck hat diesen Trios. Dann haben wir Willow gegen Statlander. Willow Nightingale hat diesen CMLL irgendwas Gürtel gehabt. Und hier haben wir Mark Briscoe als Ring of Honor Champion einfach drin.
Ja.
Es ist total verwirrend für den Zuschauer. Keiner versteht das mehr. Dieses Match war nur dazu da, um Okada irgendwie drauf zu bringen. Und das mit Takeshita, okay. Ja, ist jetzt auch kein Aufbau. Also hat der Okada wirklich gedacht, wenn er zur AEW geht, dass er so ein Star wie in Japan ist? Oder hat er gedacht, er landet in einem Match mit Orange Cassidy, Takeshita und Mark Briscoe? Das weiß ich nicht, ob der so happy war. Und dieses Match, es lief so vor sich hin, du sagst es. Du hast zwischendurch auf den Hauptkampf vorbereitet. Weil es einfach total egal war, was passiert und jeder wusste, dass Okada eh verteidigt. Habe ich überhaupt nicht gebraucht und hat diese Show nur in die Länge gezogen.
Ja, also ich freue mich für jeden, der hier sagt, das war ein tolles Match und ich bin happy damit, weil wir meine Favoriten gecatcht haben. Absolut fein, aber ich glaube, der Großteil ja, von Wrestling-Fans hätte jetzt dieses Match, wenn das hier nicht stattgefunden hätte, nicht vermisst. Also wenn du keinen Plan für Okada hast, dann pack ihn nicht auf die Card. Dann pack ihn nicht auf die Card. Oder denk dir eine richtige Story aus. Aber das war wirklich, ja, ich hoffe, es wird besser. Ich hoffe auf Okada gegen Takeshita. Vielleicht ist bei WrestleDream schon soweit, aber ja, gucken wir mal.
Komm, ich lob noch was.
Lob noch was,
weil davor war nämlich ein kurzes Interview mit Will Ospreay und Ricochet, das, was du vorher schon erzählt hast. Das war hier. Das heißt, wir haben länger als 90 Sekunden Zeit gehabt bei All In. Man hat tatsächlich ein bisschen kleines Zwischensegment gemacht. Auch hier war es natürlich nach dem Match von Willow Nightingale, dass man da ein bisschen aufräumen musste. Aber trotzdem, also das Tempo heute war deutlich besser. Da hat Tony Khan die Kritik wahrscheinlich erhört.
Tempo im nächsten Match war nicht so viel besser. Also Mercedes Moné gegen Britt Baker habe ich live gesehen und da haben wir mit dem TJ dann noch lang noch gefachsimpelt und haben gesagt, oh, irgendwas hat da nicht gestimmt. Irgendwas war da im Timing off. Und es war irgendwie dann auch einfach vorbei und es gab komische Momente. Basically genau das war auch Mercedes Moné gegen Hikaru Shida. Es ist ganz schwierig in Worte zu fassen. Also die fetzen sich am Anfang erstmal richtig. Camille ist ja gebannt vom Ring, darf nicht eingreifen. Auch hier, beide werden weitestgehend gleichwertig dargestellt. Die Crowd war auch so halb drin. Eine richtige Story gab es jetzt in dem Sinne auch nicht. Irgendwann tief im Match gibt es so einen Katana, der so halb trifft. Dann gibt es einen zweiten Katana, also diesen Kick von Hikaru Shida, ihren Finisher eigentlich, der trifft richtig. Dann gibt es nochmal so einen dritten Katana, wo Mercedes so ein bisschen wegkippt. Dann gibt es ein Cover, eins, und dann rollt Mercedes Moné einfach aus dem Ring. Ganz merkwürdige Sequenz, hat völlig den Drive rausgenommen und es war nicht mal viel Drive drin. Hikaru Shida hat dann noch ihren Kendo-Stick genommen, wie in jedem zweiten Match struggelt sie, ob sie den einsetzen soll oder nicht, wo ich mir denke, Mädchen, wenn dich das so ablenkt, dann nimm das Ding einfach nicht mit. Das ist ein Stück Holz, es geht hier um den Titel, dann lass das daheim, das Ding. Aber nein, sie holt dann aus, aber sie schlägt gerade noch daneben. Also hat die linke Gehirnhälfte noch die rechte überstimmt oder so. Und ja, sie schlägt daneben. Mercedes Moné hat dann ja im Endeffekt ihren Moneymaker durchgebracht, der auch so halb schön aussah. Die waren bestimmt bemüht. Aber ich finde, man hat hier zu viele Unstimmigkeiten gesehen. Ich hatte Mühe, mich für dieses Match zu begeistern. Ja, und wenn ich irgendwie ein Storyline Mehrwert draus ziehen will, dann ist die Moral der Geschichte, dass, weiß nicht, Mercedes braucht die Camille nicht. Aber mehr, also ja, tue ich mich ganz schwer, hier irgendeinen Mehrwert draus zu ziehen.
Ja, es ist ja, wenn sie gebannt ist vom Ring, eine der Bösen, dann wissen wir ja, dass sie dann auch irgendwann auftaucht. Das ist auch gar nicht passiert. Also die Idee hatte man jetzt nicht gehabt. Die kam dann nach dem Match kurz raus. Ja. Das Match war auf alle Fälle solider gewirkt von Mercedes Moné. Ich bin ja kein großer Fan von ihr, habe ich auch bei All In gesagt. Bei All In, da kamen aber mehrere Szenen dazu und mehrere Abläufe, die einfach nicht gestimmt haben, die sehr komisch aus waren. Und hier hast du diesen einen erwähnt, ja, das stimmt, das ist auch vorgekommen. Also dieser Kickout bei 1 oder dieses Ausrollen bei 1, das war irgendwas, war da bestimmt nicht nach Plan. Aber es hat sich in Grenzen gehalten. Es war auch anders gewirkt, auch dadurch, dass die Shida ein bisschen körperlicher wurde. Und ich fand das eigentlich mit dem Kendo-Stick eigentlich ganz cool. Also du sagst, sie ist was blöd, aber wir sind uns einig, also Shida ist eine, die jeder Champion oder jeder Frauen-Champion einmal durchspielen muss. Ja. Jetzt ist es halt TBS-Champion, sonst sind es die World-Champions. Also Shida, als nächstes kommt dann noch Rio vorbei. Jetzt hat Mariah May gerade Nyla Rose gehabt oder so. Ne? Das sind so die üblichen Verdächtigen. Das ist dann halt so. Und dann macht man so ein Match dann auf die Card. Ich fand das Match auch durchaus brauchbar. Also das war schon solide. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen von Mercedes Monet zum Beispiel All-In. Aber es hat halt auch keinen mitgenommen. Also es war auch hier wieder die Crowd sehr leise. Und zu dem Zeitpunkt habe ich gesagt, ja cool, also jetzt habe ich so, weiß ich nicht, 10 Minuten habe ich mich in Osprey investiert, dann so einen geilen Streetfight und ansonsten hätte ich komplett auch ins Bett gehen können. Das hat mich kein bisschen gejuckt. Wenn der Main-Event jetzt nicht abliefert, Tobi, oder die beiden Main-Events, dann habe ich gedacht, wie soll ich damit dir eine Review machen? Dann bin ich wieder der Mecker-Weber, ne?
Der Mecker-Ei-Weber, ja, schauen wir mal. Der Co-Main-Event, das war als Double-Main-Event announced, das World Championship-Match. Bryan Danielson, sein Final Countdown gegen Jack Perry. Verlierter ist die Vollzeitkarriere vorbei. Und AEW erhoffte sich, glaube ich, sehr viel von den Reaktionen auf Jack Perry, ne? Also ich sag mal so, der Mann, wegen dem quasi CM Punk dann ja auch ein gutes Stück von AEW dann letzten Endes gefeuert wurde, der steht in einem World-Title-Match in Chicago. Wird von den EVPs in Empfang genommen, kommt in so einem Scapegoat-Wägelchen vorgefahren und es gibt sofort CM Punk-Chants. Das ist Teil des Jack Perry-Gimmicks. Das Jack Perry-Gimmick gründet sich auf CM Punk. Das ist einfach so. Es gibt CM Punk-Chants und das wird aber auch niedergebuht und dann sind die Fans so ein bisschen im Clinch. Einige fangen wieder an, CM Punk, alle buh, jetzt seid ruhig und nein. Und dann begleitet Jack Perry ein SWAT-Team in den Ring, also wirklich so maskierte mit Sturmhauben und so. Es gibt weitere CM Punk-Chants. Ich fand aber die Präsenz von Jack Perry insgesamt, auch wenn ich jetzt mir seine Entwicklung angucke, muss man schon sagen, und ich war nicht immer Fan auch von seiner Heel-Persona, der hat sich jetzt schon gemacht und der findet immer besser in dieses Scapegoat-Gimmick rein. Ich finde, der hat die Wirkung, mittlerweile eine Präsenz auch entwickelt. Also ich fand, das war schon eine wirklich verbesserte Version von Jack Perry. Wie hat er dir grundsätzlich gefallen?
Es war eine verbesserte Version, definitiv. Also wir haben ja damals zusammen gemeinsam gemeckert nach dem Heel-Turn, wie albern das eigentlich war. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt durch CM Punk, also er ist durch CM Punk jetzt zum Heel geworden und bleibt das auch dank CM Punk. Aber ist ja besser als nichts. Es ist immer noch nicht mega. Also es war jetzt nicht so, dass er da reinkommt, so wie, jetzt habe ich wieder einen WWE-Quervergleich wie Dominik Mysterio, der einfach für jedes Wort ausgebuht wurde. Oder ja, oder ein MJF zu Hochzeiten als hier. Nehmen wir einen MJF.
Liegt die Latte
aber auch
hoch.
Das war bei weitem nicht so. Ja, aber dafür, dass wir in Chicago sind, hätte ich mir mehr erwartet, aber es war in Ordnung. Die Reaktion, die er gezogen hat und die Entrance, die fand ich auch ganz gut.
Ja, Crowd war dann auch natürlich drin bei diesem, ja, Entrance von Bryan Danielson, auch ganz gut, ja, vor allem ziemlich teuer, ja. Auch ganz schön nicht billig, was er Tony Khan da ausgibt, denn Final Countdown
spielt wieder. Wenn die jetzt einen neuen TV-Deal haben, jetzt haben sie doch, also 5-mal Final Countdown ist noch drin, ne?
5-mal Final Countdown ist noch drin, Tony Khan hat auf der Pressekonferenz announced, also der Deal, der ist basically safe und zu 90% wird er innerhalb des nächsten Monats auch angekündigt. Also das mal, was AEW angeht, und er hat gesagt, AEW wird für viele, viele Jahre auf TNT und TBS erhalten bleiben. So, und ich denke, wir Wrestling-Fans gewinnen dadurch, dass die zweite größte Wrestling-Company in dieser Welt einen lang sicheren Spot hat, denn sollte WWE irgendwann mal nicht mehr so gut sein, glaubt mir, dann ist es sehr gut, eine Alternative zu haben. Und auch so ist es, glaube ich, immer schön, einen Wettkampf zu haben. Wir als Fans profitieren nämlich auf jeden Fall davon. So, gehen wir rein in dieses Match. Also, ich sag mal so, spannend war es jetzt nicht in dem Sinne. Also, ich habe jetzt nicht gekauft, dass der Jack Perry da wirklich eine Chance hat. So ehrlich bin ich. Aber mich hat interessiert, wie die Crowd reagiert. Du hast schon gesagt, es war jetzt nicht so, dass sie richtig rowdy waren. Bin ich bei dir. Es war aber schon noch okay. Also, sie haben in Momenten, haben sie es geschafft. Jack Perry hat wirklich zwischen den Moves immer mal wieder so Fenster gefunden, wo er die Fans reingeholt hat. Es gab einige, die haben dann gesungen, oh, cry me a river. Und andere, fuck Jack Perry. Also, ein bisschen war schon an Momentum drin und auch an Atmosphäre drin. Letzten Endes geht's erstmal rein mit technischen Manövern. Marcel Weber war müde. Es war 4.45 Uhr, es war nicht der Moment für geiles technisches Wrestling erstmal, dachten wir.
Das ja. Ist wohl wahr. Das Ding ist ja, also solche Matches, die brauchen ja ihren Aufbau. Also ich bin ja jetzt der Letzte, der sagt, bitte kürz diese Matches. Es muss sein, dass am Anfang langsam der Auftakt ist und wir in diesem Match reingezogen werden, sehe ich ja voll und ganz ein. Aber wenn ich da sitze nach einem sehr harten Wochenende nach Berlin, nach so viel Wrestling, was ich geguckt habe, und dann ist erstmal 10 Minuten so ein bisschen die Aufbauphase, habe ich gedacht, komm, das könnt ihr doch Backstage machen, dann haben wir es hinter uns, fangt doch mal an mit den Action.
Ja, wir hätten den Anfangsteil hier gern übersprungen, aus Müdigkeitsgründen, das ist wirklich der Unterschied. Also wenn ihr euch das jetzt irgendwie entspannt am Sonntag angeguckt habt, zu Kaffee und Kuchen, natürlich empfindet ihr diesen Anfang des Matches anders als wir, die dort um kurz vor 5 sitzen, ja, und doch die ein oder andere anstrengende Woche hinter sich haben. Dementsprechend das bitte beim Vergleich nicht ignorieren und außer Acht lassen. Aber der Danielson, das war heute auch einer von vielen Catchern, der hat auch seinen Nacken wieder richtig fest getaped. Also es war halt All Elite Taping tatsächlich. Also ganz viele, die sich da irgendwie zugekleistert haben. Und naja, es gibt von Jack Perry dann die ersten Aktionen auf den Nacken. Vintage Orton, wie wir das dann genannt haben. Einfach der DDT nach draußen auf den Hallenboden. Und jetzt hat Danielson Nacken. Jetzt ist er angeschlagen. Und das spielt natürlich weiter ins Match rein. Die haben viel vom Tempo variiert, ne? Die haben sehr oft langsam, methodisch gearbeitet, mit Chops, mit Tritten und dann mal kurz angezogen. Dann auch mal so ein Butterfly von Danielson vom Apron auf den Hallenboden. Da klatscht Perry richtig heftig auf. Yes-Kicks gibt's. Busaiko nie in den Snare-Trap gekontert. Aber dann kommt das richtige Knie, aber gegen den Ref. Gegen den Referee Bryce Ramsburg ist jetzt auf dem Boden. Und Danielson, okay, was macht er jetzt? Der macht einfach weiter. Tritt jetzt Perry den Kopf ein. Aber die EVPs kommen jetzt nach draußen, die sehen, jetzt ist ein kleines Fenster, um da Unruhe zu stiften, um Stunk zu machen. Es gibt den Indie-Taker, diesen Assisted Piledriver gegen Danielson. Jetzt kommen aber Wheeler Yuta und Claudio Castagnoli nach draußen, die machen den Save. Es gibt den Knee-Strike von Jack Perry. 1-2, Kick-Out. Und mit ja dem Drama kam jetzt die Crowd dann auch rein, weil jetzt wird gestikuliert, jetzt alle schon, die Karriere darf ja nicht enden, also yes, 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 und immer wenn der Jack Perry ausgemacht hat, no, 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 das war dann schon ganz schön, das ist der Evergreen, der trägt sich seit WrestleMania 30, das wird uns auch für immer erhalten bleiben, finde ich auch gut so.
Man weiß doch auch bei einem Bryan Danielson Match, ganz egal wie du drauf bist oder was, irgendwann kriegt er dich, und das war auch in diesem Match so.
Richtig, ja, genau, also es hat ein bisschen gedauert, aber hinten raus war die Geschichte und das Match gut genug, um uns eben doch noch in das Match zu investieren. Danielson tritt Perry jetzt quer durch Chicago. Der kommt gefühlt im Wohnzimmer von CM Punk wieder raus, denn er zeigt jetzt sein Busaiko-Knie und ich habe noch nie jemanden dieses Knie so sellen sehen wie Jack Perry. Das war wirklich eine 10 auf der Richterskala. Damit war es aber noch nicht vorbei, denn der Jack Perry hat sich nochmal aufgerichtet und jetzt verpasst er ihm Danielson eine Ohrfeige. Und noch eine und Danielson so, ist das dein fucking Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Denn damit hat er den American Dragon aufgeweckt. Ein großer Fehler nämlich von Jack Perry, wie sich das rausstellen sollte. Das nächste Busaiko-Ni geht durch. Jack Perry auf der Verliererstraße. 1-2. Nee, aber wieder Kickout. Wir hätten das als Finish genommen jetzt. Wir hätten gesagt, ey, das war's doch jetzt eigentlich. Aber nein, es wäre nicht AEW, wenn wir nicht noch 3-4 Minuten dran hängen würden tatsächlich. Die Crowd rastet jetzt weiter für Danielson aus, der Jack Perry den verdammten Kopf eintritt, um es mal ein bisschen jugendfreundlich zu übernehmen. Es gibt Yes Chance, Jack Perry wird quasi in den Final Countdown geschickt. Das nächste Knie soll kommen, aber Jack Perry richtet sich nochmal auf und macht die Brust breit. Und ja, wie so eine Opfergabe, ne? Wie Jesus hängt er dann dort kurz vor der Auferstehung am Kreuz genagelt. Und dann, batz, er schluckt nochmal das Busaiko-Ni, rotiert in der Luft wie nur sonst was. 1, 2, 3 und Bryan Danielson verteidigt 28 Minuten. Aber so die ersten 10 hätten wir jetzt wahrscheinlich nicht gebraucht, aber die gehören zu so einem Match dazu. Und als erste Danielson-Titelverteidigung inhaltlich, das passte. Eines der besten Jack Perry-Matches. Und ja, also ich konnte damit gut leben. Also ich bin da am Ende nicht raus und habe gedacht, ja, das war jetzt aber langweilig, sondern doch, gegen Ende mit dem Drama haben sie es schon geschafft.
Ja, das sage ich ja. Also Bryan Danielson kann auch keine schlechten Matches. Also irgendwann kommst du in dieses Match rein. Und gegen Jack Perry, du hast es gesagt, natürlich glaubt keiner, dass jetzt der Titel wechselt. Vor allem nach All-In 2 Wochen später wird die Karriere dann doch beendet. Von daher haben sie das ganz gut gemacht. Und Jack Perry, durchaus guter Heel dann zwischendurch. Ne? Er hat auch die Yes-Chance mit dem Mittelfinger gemacht, solche Geschichten. Das war alles sehr solide und sehr gut gewirkt. Genau wie bei Will Ospreay war es jetzt natürlich auch nicht das beste Bryan Danielson-Match. Da geht auch noch weitaus mehr. Wir haben auch schon weitaus mehr gesehen. Aber musste es dann auch am Ende gar nicht sein. Behalten wir mal im Hinterkopf, dass Claudio Castagnoli und Wheeler Yuta jetzt gerade Bryan Danielson helfen. Können wir gleich nochmal drüber reden. Ansonsten vielleicht ganz interessant, als kleine Hintergrundinformation für dieses Match. Ne? Also der Jack Perry war ja der Letzte, der Daniel Bryan oder Bryan Danielson geschlagen hat. Dürfen wir nicht vergessen, das hat ja seine Bewandtnis. Und All Out, Debüt von Bryan Danielson, witzigerweise, als er gekommen ist, hat er nämlich wem geholfen? Jack Perry. Der lag da zusammen mit Luchasaurus und Christian Cage. Und dann kam Bryan Danielson. Deswegen hat das auch bei All In eine gewisse Poesie gehabt. Und ich war am Ende nach dem Match also absolut fein damit.
Und es war ja noch nicht vorbei. Ich habe mir aufgeschrieben, als nächste Challenger warten dann Christian Cage und Darby Allin. Und Christian Cage wartet nicht lang. Denn der schickt schon mal den Killswitch nach draußen. Der attackiert jetzt Bryan Danielson. Uiuiuiuiui. Staredown von Killswitch mit Jack Perry, der Jurassic Express. Ja, die waren mal Tag Team Champions und die kommen da wieder zusammen. Und dann ertönt die Musik von Christian Cage. Und dann kommt er nach draußen, der hat ja diesen Cash-in-Contract. Aber er wird aufgehalten. Denn als er in den Ring gehen will, steht da auf einmal im weißen Bryan Danielson-Gedächtnis-Shirt John Moxley. Steht er einfach da. Und mit ihm Pac, Claudio und Wheeler Yuta. Und dann sagt der Christian, na, und zieht sich samt Nick Wayne, Mama Wayne und Killswitch wieder zurück und sagt, ne, das ist nicht mein Moment. Aber wir sehen also, der Christian kann jederzeit mit diesem Vertrag rauskommen und den eincashen. Wie lange der Vertrag gültig ist, weiß der Geier. Aber Fakt ist, er hat diesen Vertrag und kann damit jederzeit eben ja, für so einen Moment sorgen. Ja, und dann geht der BCC in den Ring, sie feiern mit Danielson, bis Claudio zum Danielson geht und batz, einen fetten Uppercut austeilt. Oh shit, was passiert jetzt? Der Blackpool Combat Club zerfällt, aber nicht alle. Jetzt hält nämlich Pac den Wheeler Yuta zurück. Wheeler Yuta weiß gar nicht, was abgeht. Dem sind die Tränen ins Gesicht geschrieben. Der wird zurückgehalten, der will eingreifen, aber er kann nicht. Er ist nur ein kleiner Schuljunge und Pac hält den mühelos zurück, als würde er sich einfach nur aus einer Prügelei raushalten wollen. Und John Moxley nimmt jetzt eine Plastiktüte, stülpt sie über den Kopf von Bryan Danielson und minutenlang erstickt John Moxley Bryan Danielson, ohne dass auch nur irgendein Security-Mitarbeiter rauskommt. Jim Ross hat dieses Match kommentiert. Der hat nach dem Match alles verloren. Der hat einen Handschlag gemacht, der Handstand gemacht. Das ist ja nicht normal. Der hat gesagt, wie kann das denn sein, dass jetzt keiner rauskommt? Hier findet offensichtlich ein Mordversuch im Ring statt und es kommt keine Security raus. Was ist los mit dieser Liga? Der hat nichts mehr gerafft. Also der wusste gar nicht mehr, wer er ist und wie viele. Völlig lost gewesen und ich verstehe es, weil da wird legit gerade jemand erstickt im Ring. Und Tony Khan schafft es nicht, einen Referee oder Security oder irgendjemanden rauszuschicken. Das war so ein bisschen Terry Funk und Ric Flair Gedächtnisspot für die Älteren unter euch tatsächlich. Marina Shafir war übrigens auch da. Ja, und dann haben wir tatsächlich eine Storyline, Marcel. Ich bin jetzt intrigued. Wir haben Claudio, wir haben Pac, wir haben John Moxley und Marina Shafir. Eine neue Power-Fraktion bei AEW. Kommt da noch wer dazu? Sind das alle? Und was ist die Intention? Fragezeichen habe ich.
Oh, so viel, Tobi. Da müssen wir jetzt ein bisschen drüber reden. Also endlich ist dieser Pay-Per-View relevant geworden. Ja. Was passt nicht in die Reihe? Das ist Marina Shafir. Irgendwie kam das gerade ein bisschen komisch, aber dazu gleich. Halt da. Also Matches zu Ende haben wir alles zugesagt. Im Nachhinein, ich habe gerade gefragt, Wheeler Yuta und Claudio Castagnoli, warum haben die denn überhaupt Bryan Danielson vorher geholfen? Die wollen wahrscheinlich, dass er Champion bleibt. Und da war das auch wichtig, dass die diese Fehde mit den Young Bucks haben. Die wollen nicht, dass die Young Bucks irgendwas machen. Keine Ahnung. Es sind so viele Logiklücken, die ich jetzt schon erkenne. Also mein Kopf ist, ich bin sehr, sehr müde. Mein Kopf kann das noch nicht begreifen. Eine Nacht drüber schlafen, nochmal überlegen, ob das alles Sinn ergibt. Okay. Aber für den Moment, ich glaube, da ist viel falsch. Aber das macht nichts, weil für den Moment, für das, was ich gesehen habe, auf einmal, boah, what the fuck, was passiert da gerade? Da passiert gerade Großes. Es hat sich groß angefühlt. Das war was. Wie schlau das am Ende war, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Mhm. Also jetzt kommen dann erst die Bösen raus. Auch das, warum kommt zuerst so ein Killswitch und so ein Christian Cage? Wahrscheinlich, um uns zu erinnern, aha, da ist noch eine andere Gefahr für Bryan Danielson. Ansonsten hätte das ganze Segment auch ohne die funktioniert. Mhm. Ne? Wir haben diesen kurzen Jack Perry-Killswitch-Moment gehabt. Okay, vielleicht kommt da noch was. Ne? Aber dann eben der große Moment, dann stellt sich der John Moxley in den Weg. Wahrscheinlich nur, weil er sagt, komm, ihr seid später dran, jetzt kriege ich den dann erstmal. Und dann ist es eben nicht der John, der ja die ganzen letzten Wochen dann schon irgendwie so ein bisschen rumgelaufen ist mit Marina Shafir, warum auch immer, ja, sondern dann ist es Claudio Castagnoli, wirklich der beste Freund von allen. Das war ein What-the-fuck-Moment, definitiv. Also das war hart, damit hat keiner gerechnet, auch wie sie sich da aufstellen. Gut, ich hab eine Minute vorher gerechnet, als ich das gesehen habe, habe ich damit gerechnet, aber vor der Show habe ich nicht die Überlegung gehabt, weil es spielt ja alles darauf hin, dass Moxie alleine jetzt, warum auch immer, dann den Alleingänger macht. Aber der Blackpool Combat Club ist jetzt komplett hier geturnt, jetzt ist der Pakt da auch mit drin, da hat der John Moxie auch kein Problem mehr mit, auch dass die Titel da jetzt noch mit drin sind, das stört ihn auch nicht mehr, okay. Und der arme Wheeler Yuta, den haben sie ja nicht auch kaputt gemacht, ne? Die haben ja den Wheeler Yuta in Ruhe gelassen, dass er sich das nur mit anguckt. Könnte ich mir vorstellen, dass die den vielleicht noch rekrutieren wollen. Den haben die nicht involviert gehabt, auf alle Fälle. Sehr spannend, aber der ist ja auf der Seite von Bryan Danielson, was mir ein bisschen Angst macht, weil der ist ja nur wirklich der langweiligste von denen. Also wenn das jetzt der wird, der am Ende Bryan Danielson beerbt, dann Gnade. Also das wollen wir wirklich nicht sehen. Ansonsten bin ich erstmal intrigued, wie das weitergeht. Aber dann die Schlussszene, das war schon sehr viel, ne? Also es ist kein PG-Pro, es ist kein PG-Produkt, ne? Es wäre nochmal was anderes. Aber wir haben gleich ein Lights-Out-Match, in dem auch solche Dinge passieren. Und das ist ja explizit nicht Teil der Show. Da ist ja jeder selber schuld, wenn er das sieht. Das war noch Teil der Show. Du hast JR erwähnt. JR hat ja buchstäblich einen Menschen vor seinen Augen zu Tode fallen sehen. Ja, das ist passiert. Und jetzt sitzt er da wie jemand, ja, eine Minute, ich weiß nicht wie lange, aber sehr, sehr lange wirklich einfach mit einer Plastiktüte erstickt wird. Das hat schon einen Beigeschmack irgendwie, ne? Also das Visual ist krass, es bleibt im Kopf definitiv und das wollte Tony Khan erreichen. Das hat er erreicht. Aber gerade so eine Plastiktüte über den Kopf, ne? Also es sind ja schon Kinder, die da zuschauen. Das ist ja so gerade so eins der krassesten Sachen, die im Haushalt einfach so passieren können.
Ja.
Also irgendwelche anderen Sachen, das, was wir im Main-Event sehen, da kommen die Kinder ja gar nicht dazu, sich da irgendwelche Betonblöcke oder so umzuhauen. Aber gerade so eine Plastiktüte auf dem Kopf, das kann halt sehr schnell sehr scheiße werden. Ne? Mhm. Das war so ein bisschen hart. Wobei man auch sagen muss, also rein technisch gesehen, spielt jetzt keine Rolle, aber rein technisch gesehen kann man ohne Luft verhältnismäßig lange leben. Während wenn dir einer so so wirkt mit so einer Kette oder so, dann kannst du auch schon nach 10 Sekunden tot sein. Deswegen aber... Kann jeder selber wissen, ne? Ich sage, der Moment war krass, darüber reden wir. Es ist Kontroverse und Kontroverse ist immer gut.
Das auf jeden Fall. Wir haben jetzt Fragezeichen, also Wheeler zum Beispiel, der ist ja auch weiter Trios-Champion. Wie werden die Titel los, sollte der nicht Teil der Fraktion werden? Also hier gibt es jetzt viel auszuklambüstern. Wir haben jetzt ein großes Wollknäuel angestrickt. Jetzt geht es darum, das zu entheddern und neue, spannende, straffe Fäden zu ziehen.
Ja, und ich hoffe, es ergibt alles Sinn, dass ja. John Moxley eine super Erklärung hat, warum das passiert ist.
Hat ja schon Darby Allin mehrfach jetzt rausgerufen. Den will er, ja, was will er? Rekrutieren? Was ist da der Plan? Er hat schon Jack Perry gesagt, du bist ein Süßer. Beide haben gemeinsam, dass sie Bryan Danielson als World Champion herausfordern werden. Wie steht er zu Christian Cage? Dem wollte er jetzt auf jeden Fall nicht den World Title Shot geben. Das hat er ja aktiv verhindert. What's the matter? Was ist die Intention? Und warum zum Beispiel geht er denn Tony Schiavone an und sagt, das ist nicht mehr deine Company? Also irgendwie muss sich AEW dann strukturell groß verändern. Ich hoffe, es wird am Ende nicht einfach nur ein weiteres riesiges Stable, wo wir am Ende sagen, da hat die Richtung gefehlt und es waren einfach nur a bunch of matches. Weil das wäre das Worst Case. Halt.
Also der Moment, also All Out ist ja bekannt für die großen Momente am Ende offenbar. Der Moment war da. Aber Tony, jetzt gib mir ein Follow-up. Wie oft sagen wir das? Also wahrscheinlich gibt es jetzt Mittwoch. Bei Dynamite gibt es irgendwas, John Moxley sagt irgendwas. Wir wollen übrigens jetzt Trios-Champions werden ohne Wheeler Yuta, machen wir ein Match. Und ich wäre gerne TNT-Champion, weil das so ein schöner Gürtel ist. Und dann passiert einfach gar nichts. Und ich glaube, Tony Khan hat langsam so diesen Track-Record, dass man sagen kann, so langsam vertraue ich ihm nicht mehr. Also das muss er mir jetzt erstmal beweisen, dass er daraus, aus diesem ganzen Kuddelmuddel, eine stringente und geile Story über die nächsten Monate erzählt. Und ich zweifle daran, leider. Leider.
Schauen wir mal, ob er uns diesmal eines Besseren belehrt. Ich kann euch sagen, das Thema rund um Moxley wird auch beim Hauptkampf nochmal, habt ihr zu einem der wichtigsten Themen gewotet. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Hauptkampf werden wir am Sonntag aufzeichnen, wird dann schon für Supporter am späten Nachmittag kommen. Für alle anderen natürlich am Montag 6 Uhr mit euren Themen der Woche, mit euren Hörerfragen natürlich auch. Und was es vorher schon gibt, falls ihr irgendwie euch denken sollt, oh, wie soll ich denn die Zeit noch überbrücken bis dahin? Sonntag 20 Uhr natürlich verweisen wir noch auf unser großes Sommerquiz. Die ersten beiden Viertelfinals sind schon online auf dem Highlight-Kanal, also das erste zwischen TJ und dem Edeljobber, das könnt ihr schon nachschauen. Das zweite zwischen Chris und der Community Wildcard, dem Marius, das erscheint heute am Sonntag 10 Uhr. Wir haben es jetzt 7.12 Uhr, das heißt in etwas weniger als 3 Stunden ist das dann auch online. Könnt ihr dann sehr gern nachgucken und das sollte dann Anlass für euch sein, heute Abend 20 Uhr live dabei zu sein, wenn Per auf Slivo trifft und es ist meine WrestleMania des Sommers, Steini gegen Virgil. Das wird richtig hitzig, Marcel.
Ja, das ist das erste Mal, dass wir Sommerquiz live auf Twitch machen. Da kann natürlich auch viel schief gehen, aber es kann auch sehr lustig werden. Und das sind Begegnungen. Wir haben externe Gäste dabei, da sind wir natürlich ein bisschen nervöser. Wir werden Zuschauerrekorde knacken, das kann ich auch schon jetzt sagen. Es wird episch werden und es wird sehr viel Spaß machen. Es steckt auch viel Arbeit in dem Sommerquiz. Also schaut da vorbei und ansonsten, wie gesagt, auf dem Spotify-Stream-Highlights-Kanal. Da bekommt ihr die Folgen dann 1 oder 2 Tage dann später auch.
Und damit ist Zeit für den Main-Event. Und ich sag mal so, die Tüte und das Ersticken ist da ein ziemlicher Witz. Wir kommen.
2 Morde haben wir bis jetzt. Ne? Also machen wir eine Strichliste. Ja. 2 Morde.
Jetzt haben wir Swerve gegen Hangman. Auch 2, die sich umbringen wollen. Hangman kommt mit Security raus und hat Stacheldraht um den Arm gewickelt. Da war schon klar, eieiei. Swerve Strickland kommt auch raus mit so ganz viel Feuer auf seiner Gear, wo wir dachten, ach Gott, die zünden sich halt legit heute an. Ja.
Da brennt heute einer.
Die attackieren sich vor der Ringglocke. Swerve will Hangman unterm Käfig einklemmen und köpfen. Wirklich, bis Prinz Nana die dann in den Ring schubst und sagt, Freunde, jetzt komm, geht's raus und catcht ein bisschen. Ja, also. Besser war das dann letzten Endes, wäre sonst sehr kurz gewesen. In den Ring schaffen es außerdem Stühle, ein Werkzeugkoffer und ein Tisch. Das hat man in den Ring gepackt. Im Werkzeugkoffer, wie wir dann nach kurzer Zeit im Match erfahren, ein Tacker. Natürlich gibt es da den Callback-Spot. Swerve wird nämlich getackert. Den juckt es aber nicht. Der lässt sich schön hier in die Brustmuskeln tackern und rächt sich jetzt am Hangman. Und zwar ein Foto aus seiner Kindheit hat er dabei. Das zieht er sich aus der Hose und tackert das dem Hangman hier an die Schläfe. Und die tackern sich legit das Zeug dahin. Das sah richtig ekelhaft aus. Aber war der Einstieg. Also das Tackern war hier nur, was bei Danielson vorhin der Headlock war, war hier das Tackern im Kopf. Aber so ist das halt.
Ja, muss man auch mal so ein bisschen reingehen. Aber gut, wir wussten ja auch, was wir uns einlassen. Und wie gesagt, alles, was jetzt passiert, ist nicht sanktioniert. Da kann AEW nichts dafür und wir sind selber schuld, wenn wir uns das angucken. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass das Lights-Out-Match nicht klassischerweise, wie das der Marika erklärt hat, unter wirklich sehr ungünstigen Sichtbedingungen stattgefunden hat, sondern es war halt hell. Es war kein Lights-Out-Match.
Ein Gimmick. Es war einfach nur ein Gimmick, sind wir ehrlich. Sie haben nicht das Putzlicht angemacht. Mike Ritter hat es in unserer Preview ja tatsächlich sehr schön erklärt, wo kommt das Lights-Out-Match und so weiter her. Also wenn euch das vielleicht im Nachhinein noch interessiert, könnt ihr sehr gern nachhören. Naja, also sie tackern sich, sie bluten beides. Swerve Strickland tackert dem Hangman, wie gesagt, das Bild ins Gesicht. Stacheldraht kommt noch zum Einsatz. Sie werfen sich gegenseitig in die Käfigwand. Hier war auch das ganze Match über nichts mit. Hier mal ein Headlock, da mal ein Resthold. Es war wirklich eine brutale Aktion nach der nächsten. Und das Match stand auch im Zeichen brachialer Gewalt. Und das war aber auch in Ordnung, weil das haben wir alle erwartet. Also wir hätten hier sehr doof geguckt, hätten die jetzt angefangen mit einem technischen Armbar oder so. Ich glaube nicht, dass das gepasst hätte. Es gibt die Buckshot Lariat, die der Hangman eigentlich zeigen möchte, merkt nur, ach scheiße, geht ja gar nicht. Der Käfig ist ja so nah am Seil, hat er sich nicht genug Gedanken gemacht. Kann den Buckshot nicht durchbringen. Finde ich ein sehr schönes Detail gewesen. Dann diskutiert der Hangman mit dem Referee über einen Stuhl. Da haben sie kurz einen Spot leider ein bisschen verbotscht. Der Swerve zeigt quasi eine Buckshot über einen Referee und trifft den Hangman so, ja, so halb. Es gibt dann das erste Cover des Matches, als Hangman mit dem Gesicht in die Ecke auf den Stuhl geschmissen wird. Ja, und dann holen sie einen Zementblock raus. Und auf diesen Zementblock geht es dann für den Hangman mit dem Rücken. Ich habe erst gedacht, sie haben ihn millimetergenau verfehlt, aber wir haben dann beim Hangman am Rücken gesehen, der hat diesen Zementblock wirklich mit dem Rücken geschliffen und zwar richtig, ja. Und sie haben auch wirklich...
Das verschwurft. Ja. Da kann ich dir sagen, da kommt so Schwurf drüber. Also diese ganzen Tacker-Sachen oder so, okay, kennt man, jeder hat sich mal mit einer Nadel oder so gestochen, das verheilt relativ schnell. Aber das da hinten, wenn du einmal so die Haut runtergeratscht kriegst, das ist sehr eklig.
Ja, also so ein Grind hat man dann bei uns gesagt, der bildet sich da jetzt. Und dann ekelhaft.
Das muss dann auch Luft kriegen, ne? Das darfst du auch nicht irgendwie, ne? Du kannst auch nicht auf dem Rücken liegen.
Aber es ist schon spannend, wie der Körper dann einfach diese offene Hautstelle repariert und da so Zeug drüber baut und so. Also,
ja, lass über Körperflüssigkeiten reden. Haben wir
nee,
noch nicht
das, ich guck mal weiter ins Match rein. Na, wobei doch lieber Körperflüssigkeiten. Was passiert denn jetzt hier als nächstes? Also, was sie gut gemacht haben, das ist, glaube ich, auch im Sinne von TJ, der würde das, glaube ich, loben. Sie haben die Gimmicks gut vorgestellt immer. Also immer, wenn sie ein Gimmick gezeigt haben, sie haben zum Beispiel den Stein, den Zementblock dann schwer zu Boden fallen lassen und haben gezeigt, wow, das ist ein massiver Zementblock. Sie haben die Wirkung ihrer verschiedenen Gimmicks gezeigt und das ist einfach von der reinen Psychologie für die Wirkung des Matches in meinen Augen wichtig gewesen. Der Hangman
holt. Das Tempo war auch deutlich langsamer. Also es war behäbiger. In dem Fall ist das positiv. Ja. Es waren schwere Spots. Es waren auch Spots, die richtig in die Hose gehen können. Aber die hatten alle Zeit, sich das vorzubereiten. Ja. Ja, wenn ich dann Will Ospreay gegen Pack habe, dann ist dann einfach hin. Und dann kommt ein Styles Clash aus dem Nichts. Da muss ja einmal nur aus Versehen, der packt den Kopf nach vorne statt nach hinten tun. Und dann war's das. Da kann viel mehr was passieren, als bei den Spots, die deutlich krasser aussehen.
Es gab dann die ersten Nearfalls für beide. Der Swerve Storm kommt durch einen Tisch hindurch. Das war auch ein dickes Ding. Das hat ordentlich gekracht und dann holt der Hangman irgendwann so ein abgebranntes Stück Holz, so ein spitzen Gegenstand, so ein Pflock, so hast du es, glaube ich, genannt, ne?
Der hatte das war das Haus.
Bock auf Pflock, ja.
Ja, whose house was it? Swerve's house. Ja. Ein Pflock, wir haben Bock auf Pflock.
Bock auf Pflock und zwar nimmt er dann diesen spitzen Gegenstand einfach in die Hand, ja, und sie ringen. Wer macht jetzt mit diesem Gegenstand den ersten Move? Und Marcel Weber hat sich gerade hier schön am Kopf gekratzt. Ja, hat der Hangman dann quasi mehr oder weniger zu spüren bekommen, denn der Swerve, der dreht jetzt komplett durch, nimmt diesen Pflock, der will zustechen. Hangman zeigt dann den Low Blow, unprotected, nimmt Swerve jetzt eine giftige Powerbomb auf den Zementblock und zwar mittendrauf, wo ich mir dachte, ey, die machen das einfach nur, damit wir ein bisschen Spaß haben. Seid ihr denn verrückt?
Es gibt sowas wie Rückgrat.
Hier der nicht haut, mehr.
Also da war ein dicker Zementblock, den kennt ihr, ne? So. Der macht die Powerbomb genauso, als wäre der nicht da. Da ist nicht zurückgehalten oder so. Das war eine ganz normale Powerbomb. Und der Swerve, der wird schon irgendwie das Ding überleben und nichts in die Wirbel reinkriegen. Aber ich muss vorher noch mal einen Witz machen. Dafür kennen mich ja die Leute. Hm. Weil das hat doch so gut gepasst mit dem Flock. Wir haben doch gesagt, dass das Vampire sind, Tobi. Die haben sich doch letztes Mal gegenseitig das Blut getrunken. Das waren doch Vampire. Und jetzt kommt einer mit dem Holzflock. Das war doch kein Zufall, oder?
Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wie ist das dann irgendwie, Zwiebeln oder Knoblauch aufhängen gegen die?
Ja, da kannst du abwehren. Mit Knoblauch oder Kruzifix oder mit Weihwasser, aber töten kannst du nur mit dem Holzflock. Mhm.
Ja, das haben sie in dem Fall versucht. Und ich sag mal so, also nach dieser giftigen Powerbomb.
Es war kein Knoblauch da.
Nee, es war kein Knoblauch im Haus. Es gibt diese Powerbomb vom Hangman dann auch von oben und er sagt dann auch, Swerve, Battle um Vergebung. Swerve kassiert noch mehrfach eine Stuhlkante, nachdem er vorher mit diesem Flock dem Hangman wirklich mehrfach in den Kopf gestochen hat. Der hat den wirklich abgestochen, mehr oder weniger. Hangman riss dann Swerve irgendwann den Zahnschutz und seine Zahnschiene raus und sagt, komm, battle doch um Vergebung, battle doch. Und der Swerve, der kassiert die Stuhlkante mehrfach, aber er lacht, er sagt, komm Junge, gib mir, Alter. Und der Hangman reißt ihm diesen Zahnschutz raus und holt dann eine Spritze.
Er holt eine Spritze.
Ja, guckt euch mal ein paar Highlight-Videos von Thumbtack Jack an.
Das war unsere Review. Ja.
Nee. Wirklich, Alter. Es ist, nimmt dann diese Spritze und zeigt uns auch, ja, ist eine Nadel vorne dran, macht beim Swerve den Mund auf, ja. Und dann nimmt er die Spritze mit Anlauf und er wollte die durch die Wange rammen, aber er kam nicht. Er hat wirklich tief in den Mundraum reingestochen. Ich weiß ja, die sollte wahrscheinlich rauskommen. Es gibt wirklich, TJ hat diesen Spot wirklich mit auch groß gemacht. Also ganz, ganz liebe Grüße. TJ hatte eine Influenz auf dieses Deathmatch hier im Main Event von AEW All Out 2024. Macht euch das mal bewusst. Und dann, ja, hängt der Swerve nur da, rafft gar nichts. Und jetzt greift der Hangman zum Stuhl. Jetzt greift der Hangman zum Stuhl und es ist wirklich the shot heard around the world. Dieser Stuhl platzt, es gibt einen so lauten Knall. Du denkst, jemand hat sich, keine Ahnung, bei jemandem ist die Hutschnur geplatzt, literally. Und es gibt diesen Knall und der Referee guckt sich das an und sagt, okay Leute, that's it, der ist tot. Der ist halt, er ist tot. Und damit wird das Match abgeläutet, die Crowd so richtig... Und nach knapp 32 Minuten, Marcel, endet dieser Main Event, der die Gemüter spalten wird. Unfassbares Ende in meinen Augen, aber es wird die Gemüter spalten, Mediziner sofort im Ring. Und jetzt gibt's sofort die einen, die sagen, nee, sorry, das ist zu krank, was ihr da macht, das könnt ihr stecken lassen. Und andere, die sagen, boah, das war wirklich von der Wirkung her einmalig. Und es passt zu dieser Fehde, die die beiden haben, dass sie diese Grenzen nochmal überschreiten. Ich hoffe übrigens, es war ein Gimmick-Chair, also ich hoffe, der war, dass der ein bisschen locker gemacht wurde, weil der war komplett unprotected, der Chair-Shot. Da gab es gar keine Möglichkeit, sich irgendwie zu schützen. Also, krasses Ende.
Ja, mal durchatmen, ne? Also wenn ich wirklich phasenweise, also ich sag mal so, wie lange? 4 Stunden ging es ungefähr. Ich war mindestens 2 Stunden gelangweilt und wollte eigentlich nur ins Bett. Am Ende war ich nicht gelangweilt. Also das muss man dann einfach sehen, wenn man es denn sieht. Man hatte als Zuschauer vorher die Chance auszuschalten. Die Show war zu Ende. Sie ist mit einem Mord geendet. Kann jetzt jeder finden, wer will. So, jetzt haben wir den dritten Mord am Ende. Also wir haben 3 Morde, das ist schon mal was. Aber wer das jetzt weiterguckt, der weiß ja, was er kriegt. Und kontrovers ist immer gut. Also will ich das auch gar nicht verurteilen. Ich fand es zu viel am Ende, ja, aber das ist meine Meinung, das soll jeder selber wissen, ob er das sehen will. Für die Fehde hat es gepasst, ja, also wenn eine Fehde das verdient hat, dann die sich schon gegenseitig im Blut getrunken haben und so. Es hatte seine Momente gehabt, also dieser Block, da hat der Referee nicht gesagt, da jetzt ist mal Schluss oder so, ne. Das hat er alles weiterlaufen lassen, aber am Ende war dann zu Ende. Mhm. Schönen Moment noch, wo der Swerve dann auch noch so aufsteht und aber gar nicht mehr laufen kann und einfach umkippt, das war ganz schön. Krasse Sachen dabei. Diese Spritze, ne? Also jetzt nichts gegen die Spritze, noch nichts gegen TJ. Das ist ein toller Spot und so. Erstmal ist es nicht, hat nicht geklappt, weil er geht ja nicht durch. Er versucht wirklich alles, um ihn durchzuhauen. Wir kriegen nicht das Visual. Das heißt, der Spot klappt nicht. Und zu diesem Zeitpunkt, in diesem Match, war das völlig unnötig, die Spritze zu bringen. Das war nur, um uns Zuschauer noch mehr Ekel reinzuführen. Denn in diesem Moment habe ich alle Storytelling gesehen. Ich habe diesen Block gesehen. Ich habe alles gesehen. Ich habe gesehen, wie ein Swerve Strickland durch die Hölle geht, der überall Tackernadeln hat und der jetzt auf einmal wegen so einer kleinen popeligen Spritze in seinem Mund auf einmal sagen muss, nee, ich kann nicht mehr. Das war völlig hingeworfen. Der Stuhlschlag da hinten, das war noch viel krasser. Das war wirklich, das hat man bis Wattenscheid gehört. Das war garantiert ein Gimmick-Stuhlschlag. Also in irgendeiner Form war der nicht stabil, aber trotzdem muss man den erstmal so nehmen. Ich habe die Theorie, das kann mir jetzt keiner was anderes sagen. Der Referee hatte doch vorher dieses Komische, wo der auf dem Stuhl drauf stand und verhindern wollte, dass die Gegner den Stuhl nehmen, wo wir nicht verstanden haben, warum macht er das. Ich könnte mir vorstellen, dass das aus Versehen der Gimmickstuhl war und dass er denen sagen wollte, bitte nehmt den jetzt nicht, wir müssen da jetzt irgendwie durchkommen. Und deswegen war diese Szene so komisch, das ist nur so eine Theorie, das kann ja sein. Aber am Ende dieses Match endet mit diesem Stuhlschlag, mit einem Paukenschlag, kann man so sagen.
Ja.
Krasses Match. Ist jetzt die Frage, wie kann das jetzt noch krasser werden? Was ist das nächste Lights-Out mit? Jetzt muss ich schon, Amputationen müssen kommen, wurden im Chat gefordert.
Ja.
Ich weiß nicht, wie die Leute das aufnehmen werden, aber Kontroverse ist immer gut. Und wer es nicht gucken will, der guckt es halt nicht. Das war nicht für die Kinder, das war was, wovon sich AEW jetzt vom Mainstream abhebt.
100%.
Das will man so zeigen, hat seine Fans, das kriegen wir beim anderen Brand nicht. Also hat seine Berechtigung.
Richtig, also damit setzt du dich auf jeden Fall von WWE ab. Diese Form von Brutalität ist wirklich für ein Nischenpublikum im Wrestling, und das Nischenpublikum findet diese Form eher bei AEW, nicht bei WWE. Die spricht man an und ich kann diesen Ansatz verstehen. Wir sagen ganz oft, AEW muss seine Identität festlegen. Here you go. Das ist ein Festlegen der Identität. Hangman verlässt dann übrigens die Halle und du siehst richtig in seinen Augen, es arbeitet und er will nochmal zum Ring. Und die Crowd so, oh shit, nein, Jesus, ja, no.
Ich gedacht, jetzt wird
und der Hangman aber dann so denkt sich, ah, nee, okay, und dann merkst du richtig, das Adrenalin schießt in seinen Körper und er fällt auf seine Knie und er spürt, er hat Rache geübt, er spürt endlich sich, er fühlt sich etwas vollkommener, er fühlt sich etwas erfüllter, und das fand ich war für diese Story einfach nochmal ein ganz wichtiger, schöner Moment, und ich würde es jetzt tatsächlich erstmal so halten, ich würde Swerve wirklich mal mindestens 1-2 Monate raushalten, der hat tollen Run als World Champion gehabt, der hat jetzt diese Fehde mit Hangman erstmal zum nächsten Zwischenstopp geschoben und jetzt reicht's auch gerade. Jetzt muss er erstmal wirklich eine Weile raus sein. Bitte nicht einfach jetzt bei Dynamite und jetzt acker ich mich wieder hoch zum World Title oder so. Das könnte er bitte komplett knicken, sondern der hält sich jetzt mal bitte zurück und dann bin ich gespannt. Der Hangman kann jetzt profitieren. Gucken wir, wie es da weitergeht. Also Hangman hat hiervon profitiert. Er ist als Charakter in den letzten Wochen und Monaten so unfassbar gewachsen. Wirklich, wirklich tolle Arbeit, wirklich tolle Reise von ihm. Und es ist eine der besten Fäden der Wrestling-Geschichte vielleicht, der AEW-Geschichte auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dementsprechend, ich bin wirklich, wirklich happy mit diesem Outcome, weil ich habe diese Intensität erwartet. Mich hat es nicht angeekelt. Das erste Mal hat mich angeekelt, weil ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Hier wusste ich, was auf mich zukommt und war mental darauf vorbereitet. Und deswegen habe ich gesagt, ey, that's what I expected. Genau das war die Form von Gewalt, die ich erwartet habe. Dass Swerve am Ende mit einer gebrochenen Schädeldecke im Ring liegt. All right. Ja, das war halt das
Mindeste. Gehirnmasse fehlte noch bei den Körperflüssigkeiten. Ne? Den haben wir nicht gesehen. Ja, Swerve muss jetzt erstmal raus.
Ja.
Lass den jetzt einfach mal 2 Monate irgendwas anderes machen. Familie besuchen oder so. Jetzt ist die Frage mit dem Hangman, ne? Follow-up. Thema Follow-up. Da bin ich ja jetzt skeptisch. So, was macht ein Hangman jetzt danach? Also, es ist natürlich auch als Heel-Person kann man ja auch so eine kleine Heldenreise machen und sich zum Guten kehren. Also, es kann schon sein, dass das ein Schritt in der Entwicklung des Hangman ist. Auch einer der wenigen Topstars bei AEW, die sich wirklich über die Jahre dann doch entwickelt haben. Da haben wir ja dann einige, wo wir sagen, die sind immer gleich. Das ist gut. Aber er kann ja jetzt, Hangman kann ja jetzt nicht in die World-Title-Geschichte reingehen. Da ist ja Brian Danielson jetzt mehr als beschäftigt. Diese ganze Christian Cage-Sache, alles mit dem Blackpool Combat Club, das geht ja schon mal nicht. So, TNT-Title, habe ich übrigens vergessen zu erwähnen, im Main Event hatten wir natürlich auch Jack Perry, der auch einen Gürtel hatte, der nie auf dem Spiel stand, egal. TNT-Title, Jack Perry kann er ja auch nicht drauf gehen, oder? Das passt ja auch irgendwie nicht.
Nee,
weniger. So, dann hast du einen Okada, ist ja, weiß ich nicht, der hat ja jetzt den Takeshi da. So, dann gibt es da noch so ein paar andere. Es kann ja eigentlich nur Hook sein. Ich frage dich, wohin geht's jetzt? Wohin geht die Reise mit dem Hangman? Da ist doch gar kein Platz für ihn jetzt als neuen Charakter.
Kann ich mir nicht hundertprozentig erklären. Ich würde vielleicht jetzt erstmal ohne direkten Anschlussgegner zu bringen, würde ich tatsächlich erstmal eine ausführliche Dynamite-Promo bringen, wo er sagt, ich fühle mich vollkommen. Wo er wirklich sagt, hey, ich habe mein Ziel erreicht und jetzt werde ich diesen Moment genießen. So. Und das würde ich auch erstmal abschließen. Nicht direkt den nächsten unterbrechen lassen, sondern dann vielleicht auch ein bisschen offen lassen, wann kehrt der Hangman zurück. Und er sucht sich seinen Spot dann. Da musst du halt gucken, wo passt er dann rein. Aber ich würde jetzt nicht das Follow-up so strukturieren, Hangman kommt raus, hält eine Promo, wird unterbrochen, Anschlussprogramm. Das muss wirken, in meinen Augen. Und das wirkt, indem er eine gezielte Promo hält, sagt, ich bin am Ziel meiner Träume gerade, ich habe Swerve umgebracht. So, und die nächsten Schritte, die denke ich mir jetzt mal schön zu Hause auf meiner Ranch beim kühlen Whisky oder so aus. Und dann lässt du ihn auftauchen aus dem Nichts. Vielleicht, wenn Christian Cage für einen World-Title eincashen will, kommt er dann doch raus und sagt, nee. Mein World-Title, Junge, du nimmst ja nicht den Short-Werder, keine Ahnung. Also, es gibt Wege und es gibt genug tolle Wrestler bei AEW, mit denen er ja sich messen kann und wo eine Geschichte ja, also zu erzählen ist.
So ein Match
ist.
Gegen Darby Allin, das ist dann das Follow-up. Ich freue mich
drauf. Nee, Darby ist ja auch in der Mox-Geschichte.
Es hat ja Tony Khan keiner gezwungen, dieses Match jetzt zu machen. Nee. Man hätte diese ganze Geschichte ja auch noch ein bisschen dann auf den nächsten Wrestle-Dream oder irgendwas verschieben können, wenn vielleicht ein Spot auf der Main-Card frei ist. Also warum mache ich das, wenn doch offensichtlich jetzt erstmal nichts passieren wird? Ja, also diese Promo sehe ich auch und da freue ich mich drauf, wenn er dann sagt, ja, alles cool von mir und so, ich überlege mir jetzt. Aber ich denke, es kommt so ein Darby Allin, so ein Kaliber-Darby Allin, muss er sich Darby Allin sagen, vielleicht auch Orange Cassidy. Einer von denen kommt raus und sagt, ich hätte gern ein Match mit dir und dann hat der Match mit Hangman und dann sind wir wieder da. Ich habe da wieder Angst, Tobi.
Ich möchte positiv bleiben. Vielleicht ja wirklich Okada in der Continental-Title doch. Weiß ich nicht. Muss man abwarten. Also habe ich jetzt auch nicht immediately die Lösung, einfach weil du so viele Leute hast. Du kannst ja auch jederzeit gegen jemanden wie Malakai Black oder so stellen. Why not? Ja, kannst du prinzipiell auch machen, aber es braucht irgendwie, also egal was jetzt für eine Fehde für einen Hangman kommt, die ist nicht im Ansatz auf dem Niveau von dem, was mit Swerver, sondern das wird sich automatisch erstmal wie ein bisschen runterkommen anfühlen. Das ist ganz normal nach so einer intensiven Fehde. Aber hey, schauen wir mal. Also das mit Swerve ist noch nicht vorbei, aber es müsste jetzt erstmal ein bisschen pausieren, um dann wieder an Wirkung aufzunehmen, wenn Swerve dann letzten Endes zurückkehrt. Damit, Ladies and Gentlemen, sind wir durch mit AEW All Out 2024. Wir wollen jetzt hier von euch im Live-Chat sehr gerne nochmal eure Punktebewertung. Wie viele von 10 Punkten würdet ihr AEW All Out 2024 geben? Ich bin gespannt, was ich dann gleich nach dem Stream auch an Sternewertung noch in die Beschreibung kloppe, weil einige interessieren sich ja doch immer dafür und wollen wissen, wie fanden die das, um sich ein bisschen zu orientieren. Ganz schwierig, allein die letzten beiden Matches da irgendwie zu bewerten, weil es auch komplett andere Kategorien sind, ne? Aber ja, eine schlechte Show war es gerade durch das, was am Ende passiert ist, definitiv nicht. Es war aber eine, die, ich sag mal schon, ne, Marcel, Grenzen aufgezeigt bekommen hat im Punkto, wie gut kann eine Show sein, die zwei Wochen nach 55.000 Wembley Pay-Per-View stattfindet. Ich finde, hat man schon hier und da gemerkt, ne?
Ja, es ist halt ein hausgemachtes Problem. Ja, also es zwingt ja keiner den Tony Khan dazu, das immer am gleichen Wochenende stattfinden zu lassen. Und wenn davor dann noch eine große All-In-Show ist, ne? Aber jetzt ist es halt so gelaufen und letztes Jahr nach der eine Woche Vorbereitung, da hat es ja auch sehr gut funktioniert. Und heute, also ich merke halt, je länger ich diese Wrestling-Sache immer belaber, Woche für Woche, ich merke einfach, wie unmöglich es eigentlich ist, Wrestling-Matches, jedes Wrestling-Match nach der gleichen Skala zu beurteilen. Ich weiß nicht, wie der dieser David Menzel oder wie der heißt, wie der das immer macht. Also ich habe heute auch und generell, ich habe so viele Matches gesehen, die komplett anders sind, die komplett andere Funktionen erfüllen. Wie will ich so ein Lights-Out-Match mit so einem technischen Bryan Danielson-Match vergleichen? Warum ist das eine 5 Sterne und das andere auch? Das geht einfach nicht. Und generell diesen Pay-Per-View zu beurteilen, das ist das Problem, was wir auch schon ganz oft hatten, auch in der WWE vor allem. Ne? Du hast einfach eine Show, die mich 2 Stunden lang komplett angepisst hat. Ich wollte es nicht sehen, es hat mich nicht interessiert. Und ich weiß, wenn die Chicago-Crowd nicht laut ist, dann ist das etwas, was generell nicht gut ankommt, weil die Chicago-Crowd ist immer laut. Das heißt, 2 Stunden waren Grütze. So. Aber die anderen Sachen, und das ist das immer, wenn am Ende was Krasses passiert, was im Kopf bleibt, worüber man redet, und das sind ja gleich 2 Sachen, ne? Also zum einen das, was mit Bryan Danielson passiert ist, zum anderen das, was mit Swerve Strickland passiert ist. Und noch 3 Morde in der Show, ja? Dann ist es ja schon eine Show, an die man sich denkt, an die man hinterher denkt, ne? An die man sich auch erinnert, wo man sagen kann, All Out, ja, das war doch damals, ne? Der Swerve und das war der Bryan. Und dann ist es ja auch wieder eine gute Show. Wie bewertet man das dann? Also die Hälfte war scheiße, die andere Hälfte war gut, bis in Ordnung, bis sehr gut.
Ja, Johnny
ist es würde, ja eigentlich so eine 7 oder so.
Johnny würde in dem Fall eine 7 geben. Die ist nicht zu gut, aber auch nicht zu schlecht.
Ja, also es waren, die Hälfte war eine 2 und die andere Hälfte eine 9 oder was weiß ich. Und der Mittelwert ist nicht 7, ist mir egal, ist viel zu früh. Es ist schon 7:30 fast. Aber man kann ja schon noch ein bisschen hochmachen. Bei All Out, weiß ich auch noch, bei den Bryan Danielson und Adam Cole Debüt, ne? Da war genau das. Die Show war so, ja, okay, hatte seine Highlights, aber und am Ende, bam, jetzt hauen wir einen raus. Du hast im Stream gesagt, dass Bray Wyatt das Fiend-Debüt damals, Extreme Rules, ne? Show, oh, brauchen wir nicht am Ende Fiend, voll geil. Haben wir es auch höher bewertet. Deswegen machen wir ein bisschen höher. Machen wir eine 8, aber mehr war es dann auch wirklich nicht. Dafür hätten die anderen Matches abliefern müssen oder Lieber Tony Khan, du hättest sie auch weglassen können. Meine Idee wäre das gewesen.
Dieser Pay-Per-View wäre auch sehr gut in 3 Stunden gegangen, ohne das Okada-Match, ohne das Mercedes-Monet-Match mit den Young Bucks in einem Segment statt in einem Match. Und schon wären wir bei 3 Stunden gewesen. Dann wäre dieses Event auch besser bei mir weggekommen, deutlich besser. Wenn du eine 8 gibst, dann löblich, aber tatsächlich kann ich da nicht mitgehen. Also dafür muss ich sagen, habe ich mich zu viel gelangweilt und ich habe schon andere AEW-Pay-Per-Views erlebt, bei denen ich deutlich investierter war, auch trotz der Uhrzeit. Dementsprechend muss ich hier ein bisschen was abziehen. 7 von 10 ist jetzt mein erstes Bauchgefühl. Guck da nochmal in die Beschreibung, da steht da nochmal die Punktewertung drin. 7 von 10 ist jetzt erstmal
also die so. Die reine Show 7 von 10, da bin ich auch. Und dann eben ein Punkt, sagen wir noch, für dass wir nächstes Jahr, also ich vergesse Wrestling sehr schnell, das vergesse ich nicht schnell und dafür gibt es noch einen Punkt mehr.
Fantastisch. Ladies and Gentlemen, das war AEW All Out 2024. Das war unsere Review. Marcel, vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Durchziehen. Also auch das nicht selbstverständlich. Und jetzt ja, gehen die Vorbereitungen weiter fürs Sommerquiz. Wen es betrifft, da hören wir uns sehr gerne wieder. Und ansonsten, ja, wie ihr es kennt, ne, AEW Dynamite Review, auch damit geht es natürlich weiter. Und da fragen wir uns, wie es mit dem Follow-up dann eben auch aussieht, weil das ist nicht selbstverständlich. Und der Marcel hat es gesagt, früher war das sicher mal so, dass man gesagt hat, die kriegen das schon irgendwie hin. Heutzutage, überlegen wir dann doch immer, ob nicht hier und da mal was verpufft. Wir bleiben auf jeden Fall dran für euch. Danke fürs Hören dieser Review. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Ich bin raus. Verbleiben mit GW. Genieß Wrestling, wen es betrifft. Bis demnächst.
Ich habe auch nicht mehr viel zu sagen. Außer 3 Morde sind 3 zu viel. Also wir brauchen eine friedlichere Welt, liebe AEW-Leute. Aber ansonsten, ich hoffe, ihr habt Spaß zumindest mit unserer Review gehabt. Ich bin mehr als hundemüde. Deswegen gehe ich jetzt auch ins Bett. Ich bin sogar katzenmüde und elefantenmüde auch. Ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.